Einen wunderschönen guten Tag. Wir begrüßen euch zur 99. Ausgabe des T-Zeit Talk Radio. Heute, wie gewohnt, am Donnerstag, diesmal den 16.01.2014. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann.
Guten Abend.
Ja, erste Ausgabe des neuen Jahres. Auch wenn die alte Ausgabe eigentlich erst im neuen Jahr erschienen ist, aber aufgenommen wurde sie im letzten Jahr. Deswegen ist das offiziell die Nummer 1 für 2014. Und es gibt so einige Änderungen. Ist alles neu, macht.
Gibt es?
Klar.
Wir haben Puschel.
Wir haben Puschel. Ich weiß nicht, ob man das hört, wahrscheinlich eher nicht. Aber wir sind jetzt.
Der ein oder andere Audiofide wird das wahrnehmen.
Ja, unsere Stimmen sind jetzt viel puscheliger. Als man das sonst so gewohnt ist.
Puschelig. Puschelig.
Ja, und wer jetzt denkt, oh Gott, was sind das für Perverse? Wir meinen den Popschutz auf unserem Mikrofon, den wir eigentlich nur so aus visuellen Gründen gewählt haben, weil man jetzt auf YouTube auch unsere Fresse richtig sehen kann. Ja, besser sehen kann. Ob man das will, ist eine andere Frage. Aber deal with it. Ja, alles neu in 2014. Aber der Rest bleibt eigentlich so, wie es immer ist. Oder?
Naja, ich denke, wir arbeiten noch an thematischen Ausrichtungen, thematische Schwerpunktsetzungen. Da könnte sich vielleicht noch etwas ändern im Jahr, im Laufe des kommenden Monate.
Ja, schauen wir mal.
Ich denke, da gibt es noch einiges zu besprechen.
Vor allen Dingen, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, müssen wir dieses Jahr mindestens eine Kulturbüchse produzieren. Wir haben nämlich letztes Jahr genau eine produziert.
Ja, ist auch ein Thema.
Es ist nicht so, dass wir keine Themen hätten. Das ist ja so eine Sache von, wir müssen es mal machen. Zum Beispiel gibt es da so, weiß nicht, das ist ja vielleicht schon aufgefallen oder so, was wir, was so ein Thema, was wir immer wieder streifen. Tee. Wo wir ursprünglich auch eine Sendung drüber machen wollten. Weißt du? Das wäre zum Beispiel was. Weil es ist schon ein bisschen lächerlich, eine Folge pro Jahr.
Ja, die Folge müssten wir mal so durchplanen.
Ja. Oder halt Schwerpunkte setzen.
Und so, wie Folge wir auch Referate gehalten haben, das war ja auch immer relativ erfolgreich.
Relativ fluffig.
Wenn wir das genauso ausarbeiten für einen Podcast, ich glaube, das wäre eine sehr hörenswerte Produktion.
Ja, von daher. Einfach mal machen, ne?
Just do it!
Genau.
Do it!
Ja, außerdem kennen wir uns doch da auch einigermaßen aus. Das heißt, so unendlich viel Vorbereitung ist es dann auch nicht.
Ja, nee, das, ich meine jetzt nicht, dass wir da jetzt, uns inhaltlich in eingraben müssen, was auch immer. Eher so strukturelle Fragen.
Strukturelle Fragen, ja. Das ist ja fast eine perfekte Überleitung zum ersten Thema. Nicht?
Das musst du mir erklären.
Ja, und zwar. Diese Struktur des Internets ist ja kaputt. Oder sagen wir mal, korrumpiert.
Das ist sie seit Beginn.
Jetzt ist es aber noch viel kaputterer, als es sowieso schon ist. Gott, ist das Mikro nah. Wir erinnern uns, 2013, da war so ein Ding mit NSA und so. Ein paar vermutlich schlaue Leute haben sie jetzt gedacht, sie würden gerne ein Telefon, ein Security-Telefon rausbringen. Also ein Telefon, was mit Security and Privacy in Mind gebaut wurde. Es handelt sich dabei um ein Smartphone. Und zwar soll das Blackphone heißen. Und das Ganze kann man sich angucken auf blackphone.ch, also Security made in der Schweiz.
Nee, kann man nicht. Der Link geht nicht.
Schade. Wieso geht der Link nicht?
Ja, Security Made in der Schweiz. Da kommen ja die ganzen großartigen Security-Produkte her, wie auch ein Threema. Gewisser Festplattenhersteller, den Namen ich nicht aussprechen kann. Lassie?
Lassie? Kommt er nicht aus Frankreich?
Lassie? Nee, ich dachte, die kommen aus der Schweiz.
Weiß ich nicht.
Das muss man jetzt nachgucken.
Ja, guck das mal nach.
Stimmt, die kommen aus Frankreich.
Da kannst du mal sehen. Deswegen heißen die vielleicht auch Lassie.
Ja, gut, in der Schweiz wird auch Französisch geschwätzt.
Ja. Also es gibt da diese Webseite blackphone.ch, wo sie so ein bisschen über ihre Vision sprechen und das Telefon. Da gibt es auch ein paar Videos, wo sie erzählen, was sie vorhaben. Was nicht ganz klar wird, ist, wie weit sie damit jetzt schon sind. Vorbestellungen soll es angeblich ab dem Februar diesen Jahres geben, irgendwie auf dieser Barcelona-Telefonkonferenz. Haben sie irgendwas gesagt? Genau, Pre-Ordering begins at Mobile World Congress Barcelona, February 24th. Was sie allerdings überhaupt nicht sagen, ist, wie das Ganze denn funktionieren soll, beziehungsweise was das Ganze denn secure machen soll. Also sie sagen, dass sie da einen Android-Fork sich basteln, der halt encrypted Text-Messaging und Telefonieren möglich machen soll. Aber sonst sagen sie halt nichts dazu. Und das ist halt alles so ein bisschen... Ich meine, heute macht ja jeder was mit Security. Also... Da kommt nicht richtig rüber, was jetzt daran besonders secure sein soll. Und vor allen Dingen ist nicht klar, wird das denn überhaupt kompatibel mit anderen Telefonen sein? Weil so wie ich Verschlüsselung verstehe, wird dann nur jemand mit einem... Ein Blackphone-Besitzer kann halt nur mit einem weiteren Blackphone-Besitzer encrypted schreiben bzw. telefonieren, wenn ich das richtig verstehe.
Keine Ahnung, ich fand das ja alles so ein bisschen peng-peng.
Ja, also so. Richtig. Es klingt halt alles, ist halt alles sehr schön.
Hier, tolles Telefon.
Shiny.
Alles toll und wir sind so toll und.
Ja, sieht so.
Man sieht nichts, da steht nichts. Oh, hier ein Video, wo eigentlich nur gesagt wird, dass wir echt voll toll sind und dass wir.
Ja.
Und dass die Welt voll gefährlich ist und dass alles deshalb, dass man überall überwacht wird und. Aber mit unserem Telefon da nicht mehr.
Ja, und welche Frage zum Beispiel auch nicht beantwortet ist, ob das ganze System, was da laufen wird, Open Source sein wird. Beziehungsweise ob das Telefon, die Komponenten an sich irgendwie offen sein sollen oder wie auch immer. Weil wenn ich eins aus dem letzten Jahr mitgenommen habe, dass eigentlich nur Open Source wirklich sicher sein kann.
Ich meine, da sind ein paar kluge Leute dabei, die so Name-Dropping kann man da kennen, die schon betreiben. Hier Phil Zimmerman oder den kenne ich auch hier, den Rodrigo Silva Ramos, aber ich weiß nicht mehr woher.
Hat er nicht quasi jede Verschlüsselung erfunden, die es gibt?
Der Zimmermann.
Ah, nee.
Der hat PGP erfunden.
Ja, ja, aber der Rodrigo nicht auch?
Ja, der John Cullis. Die kennt man alle irgendwie hier. Dann Mike Kershaw, der hat Kismet gebaut oder initiiert. Das sind schon alles Menschen, die irgendwie in dieser Szene drin sind, vermutlich, und auch vermutlich wissen, was sie tun. Aber ich finde, das alles ist so ein bisschen, das ist alles sehr oberflächlich hier noch und sehr dafür, dass das jetzt mal so gerade mal so in Social-Media-Kreisen so breit getreten wurde und auch auf Hacker News heute auf der ersten Seite gelandet ist, fand ich das alles irgendwie so.
Ja, so. Oh, wir haben eine schwarze Webseite. Oh. Jetzt heißt auch Blackphone, nicht Whitephone.
Ja, ist so. Nee, ist alles ein bisschen shiny hier.
Es ist, ja, sie sagen auch, dass ihr Telefon genauso toll ist wie die topmodernen Smartphones von anderen Herstellern, genauso designt sind, aber sie sagen halt nicht, was das Ding denn sicher machen soll.
Man sieht hier nichts, ist alles so. Ja, gut, hier steht, weil du sagst, you can make and receive secure phone calls, exchange secure text, exchange and store secure files, have secure video chat, browse privately and anonymize your activity through a VPN.
Ja, aber es steht nicht da, wie es passieren soll und vor allen Dingen, mit wem man das denn machen soll.
Du kannst das.
Theoretisch, wenn jeder ein Blackphone besitzt. Herzlichen Glückwunsch.
Naja, ist ja ganz nett, dass sie sich engagieren.
Außerdem, also wie gesagt, es wird nicht gesagt, ob die Software Open Source ist oder sonst irgendwas, und soweit ich das verstanden habe, so vor allen Dingen jetzt so seitdem ich so ein paar Vorträge des 30C3 gesehen habe, kann ja allein schon die Hardware nicht sicher sein, wenn sie die nicht selber gebaut haben. Weil die nehmen da garantiert irgendwelche China-Bauteile und stecken die zusammen.
Nein.
Ja.
Das wird alles in der Schweiz gelötet.
Ich meine, die NSA steckt in Festplatten-Firmware drin. Das
echt?
Ja. Bei allen großen Herstellern.
Echt?
Ja.
Ich habe nur was Interessantes vom 30C3 mitgenommen, wo es hieß, SD-Karten-Firmware wäre bedenklich leicht zu manipulieren.
Ist er wahrscheinlich schon.
Also es gibt irgendwie, ging irgendwie davon aus, dass es in Dritte Weltländer und so so Läden gibt, wo du mit deiner SD-Karte hingehen kannst und dann machen die da so Spezialbehandlungen, dann hat die plötzlich doppelt so viel Speicher. Ja, die schreiben in den Controller von der SD-Karte schreiben die halt rein, dass er halt doppelt so viel Speicher hätte, hat er natürlich nicht.
Ah, okay. Ich dachte, die Firmen würden einfach nur immer die gleichen Karten ausgeben. Nee,
das sind so kleine Buden, weißt du, die dann da so ein bisschen die Firmware hacken und da halt eine andere Zahl reinschreiben und dann bei der ersten Benutzung wird das natürlich nichts mehr. Ne?
Tja. Naja. Ja, es ist halt. Ja, das hat jetzt hier einfach. Schreiben Sie jetzt ins Internet, das setzen Sie ein sicheres Telefon und. Schön. Es gibt keine Beweise
für nichts. Theoretisch müsste es ein Open Source von der Hardware aufwärts sein, ja.
Richtig. Also, so wie ich das die letzten Monate verstanden habe, kann eigentlich nur irgendwas sicher sein, wenn es Open Source ist, wenn mehr Leute als nur der Konzern, der es baut, drauf guckt. Weil sonst kann es halt immer von irgendwelchen Geheimdiensten manipuliert werden, ohne dass es mir jemand merkt, weil die Firmen ja NDAs unterschreiben müssen. Oder?
Was NDAs. Heißt NDAs? Hä? NDAs.
Ja.
Du hast NDAs gesagt.
NDAs.
Achso.
Aber es ist ja kein NDA, sondern... Ja. Wir dürfen halt nichts sagen.
Ja, genau.
Von staatlichem Wege her. Ja. Ich hoffe, dass ich mich mit meiner Einschätzung täusche und dass da bestimmt noch irgendwas ganz Tolles bei rumkommt und dass sie jetzt demnächst irgendwie dann erzählen, wie sie es machen wollen. Aber nur auf seine Webseite schreiben, yay, wir machen jetzt Security und so, macht erzeugt keine Security.
Kennst du das Geeks Phone?
Nö.
Scheint ja irgendwie damit verbunden zu sein.
Ich weiß, dass diese Firma Geeks Phone da mit drin hängt, aber irgendwie, was sie bisher so gemacht hat.
Ja, ich kenne dieses Telefon.
Ist das dieses Firefox-Telefon oder was?
Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich habe mich nie damit beschäftigt, so genau.
Ich auch nicht. Aber darum geht es ja auch gar nicht.
Smartphones. Geißel der Menschheit.
Furchtbar.
Ja, da hörst du schon.
Wieso?
Weiß nicht.
Also wie Geißel der Menschheit, was meinst du damit?
Also in der letzten Big Bang Theory Folge oder in der vorletzten oder in der älteren, die ich gesehen habe, wo irgendwie alle zusammen sitzen und statt miteinander zu reden, gucken alle auf ihr Smartphone.
Ja. Siehst du das so problematisch?
Ich weiß nicht, problematisch, keine Ahnung.
Ja, ich meine, es gibt ja momentan oder aktuell Leute, die so sagen, ja, Smartphones verblöden uns, wie jede neue Technologie uns angeblich dumm macht und unkommunikativ. Das sehe ich halt irgendwie nicht. Also ja, es sitzen halt momentan Leute zusammen und starren auf ihre Smartphones, aber wenn sie es halt nicht tun würden, würden sie halt Zeitung lesen.
Nee, das... Würde ich schon noch differenzierter sehen, aber.
Ja, aber ich finde grundsätzlich, wenn Leute...
Ich sage auch nicht, dass die Menschheit blöder wird durch Smartphones.
Nee, aber es gibt genug Leute, die das denken.
Ja, ich weiß. Nee, das ist schon ein komplexeres Thema.
Na, dann wollen wir die Sendung mal nicht weiter mit so komplexen Themen belasten.
Naja, zu vor allen Dingen mit vorher nicht so durchdachten.
Okay.
Wir haben heute wenig Neues. Dafür haben wir heute Do-It-Yourself.
Ja. Eine der Neuerungen des letzten Jahres, Sachen selber zu machen. Zumindest so das Credo, was wir uns so ein bisschen, weiß ich nicht, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Also ich habe es mir auf jeden Fall auf die Fahnen geschrieben, mehr selber machen zu wollen, was so Internet-Services angeht.
Und egal, einfach mehr machen. Man fühlt sich einfach gut dabei, wenn man was selber gemacht hat.
Ja. Und ich und auch der Johannes sind eigentlich schon relativ lange jetzt mit unserer Mail bei Uberspace. Beziehungsweise ist es eigentlich egal, wo wir unsere Mail haben, bei welchem Serveranbieter, aber es geht halt darum, Mail mehr oder weniger selber zu hosten. Also jetzt nicht unbedingt seinen eigenen Mail-Server aufzusetzen, aber das halt Mail weg von den großen Anbietern zu holen und zu sich im Grunde.
Weg von den Free-Mail-Anbietern zu eher einem bezahlten Angebot.
Genau. Und ja, wir sind ja große Freunde von Uberspace. Wer das nicht kennt, das ist halt so ein Konglomerat von Leuten, die...
Naja, also ein Unternehmen. Konglomerat von Leuten.
Die Geld verdienen, indem sie Server
verkaufen. Es ist ein Hosting-Unternehmen.
Ja, es ist ein Hosting-Unternehmen. Was ist ein bisschen schwierig zu sagen, was die genau machen? Gibt es da irgendeinen Fachbegriff für?
Naja, genau genommen bieten sie dir halt ein Web-Hosting-Angebot ohne das Clicky-Bunti, was du bei anderen Anbietern bekommst. Also es ist ein bisschen schwieriger zu benutzen, dafür ist es flexibler und es gibt, was einer der Hauptvorteile ist von Uberspace ist, man legt seinen Preis selbst fest für ein Angebot, das für alle Kunden das gleiche umfasst. Also egal, ob man nun den Mindestpreis von 1 Euro im Monat bezahlt oder 200 Euro im Monat überweisen will, man kriegt immer das gleiche. Das sind irgendwie 10 Gigabyte Plattenspeicher, Traffic, so viel man braucht, Hauptsache man braucht, wenn man zu viel braucht, melden sich bei einem.
Ja.
Dass man dann noch was anderes aushandeln kann und
vor allen Dingen ist es halt relativ restriktionsfrei. Also man hat halt sein.
Und man, das wird halt verwaltet über einen SSH-Zugang.
Ja, man hat halt einen ganz normalen Benutzernamen auf so einer Linux-Büchse. Das Gute ist, man ist kein Admin. Das heißt, man kann nicht so viel kaputt machen. Aber man hat halt...
Ja, ist kein Root-Server, weil du das meinst, oder?
Richtig. Ja, das ist ja letztendlich die nächste Alternative, wenn man irgendwie...
Nee, erstmal ein V-Server.
Ja, aber wenn du halt wirklich diese gleichen Sachen bei einem anderen Anbieter machen willst, musst du eigentlich einen Root-Server dir holen.
Oder einen V-Server.
Ja.
Hast du beide mal Root. Du hast einen V-Server, kannst du jetzt... Naja, gut, kannst du eigentlich beide... Naja, einen V-Server kannst du einfacher zurücksetzen.
Ja, der Punkt ist, man ist kein Root, was ganz gut ist. Man hat aber trotzdem viele Freiheiten und kann sehr viel bei denen machen. Und was sie als Standard-Feature quasi anbieten, ist, dass du da deine Mails haben kannst. Und das ist denkbar einfach. Also
bitte?
Denkbar einfach.
Ja, das Schöne an dem Mail-Angebot von Uberspace ist, dass man es tatsächlich auch über das Webinterface benutzen kann. Also falls jetzt jemand schon Schrecken bekommen hat, SSH, keine Ahnung hat, was das ist und so weiter und jetzt denkt so, oh, das ist was für totale Nerds. Also mit E-Mail kriegt man da relativ leicht hin. Falls man da irgendwelche Probleme hat, gibt es auch eine sehr umfängliche Dokumentation bei Uberspace, wo alles in detailliert beschrieben ist, wie man was macht. Alles auf deren Webseite, wirklich unglaublich gut und unglaublich gut zugänglich. Und wenn man sowieso irgendwie dann einen Fehler macht oder ein Problem hat oder sonst wie, kann man denen eine E-Mail schreiben, die per Twitter anhauen oder sonst wie. Die helfen einem wirklich sehr fix und sehr freundlich und sehr höflich.
Ja, also man kann auch tatsächlich über das Webinterface dieser Webseite sich seine E-Mail zusammenklicken.
Ja.
Und es ist auch relativ einfach, da seine eigene Domain aufzuschalten. Das machen die entweder für einen oder man kann es über...
Oder wenn man irgendwo anders bereits eine Domain registriert hat, dann gibt es auch Möglichkeiten, dass die Domain dann dort landet.
Du meinst das Uberspace, die...
Über naja, es reicht ja nicht, wenn du in deinem, wenn du bei deinem Registrar, wo du deine Domain registriert hast, die jetzt die IP-Adresse von dem Uberspace-Server eintragen würdest. Das würde ja nicht reichen, weil der Uberspace-Server kriegt dann die Anfrage, weiß aber nicht, wo er es hintun soll.
Ja.
Das heißt, man muss dann Uberspace noch sagen, ich habe die folgende Domain auf, bitte leitet die an mein Uberspace-Konto so und so weiter.
Ja.
Wenn da was kommt.
Genau.
Aber das ist alles nochmal im Detail in deren Wiki, deren persönlichen Wiki erklärt, wie das genau funktioniert und warum und wieso. Und
ja, und ich habe das Gefühl, selbst wenn man noch nie ein Terminal benutzt hat,
so schwer ist es nicht.
Man kann einfach durch simples Copy und Paste und die eigene Domain ersetzen, einfach das umsetzen. Also es ist wirklich so leicht, so gut erklärt, dass man das einfach machen kann.
Ja. Worum es jetzt aber eigentlich geht, ist, dass wir beide unsere E-Mail dort hosten und beide damit ganz glücklich sind und beide auch unsere E-Mails dorthin umgezogen haben von genau. Anderen Servern, wo sie vorher lagen.
Genau, in meinem Fall lagen die E-Mails vorher auch bei Uberspace. Ich bin nur von einem Uberspace zum nächsten umgezogen aus Convenience-Gründen und anderen Gründen. Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht auch von anderen Servern aus machen kann. Dann gibt es nämlich ein nettes Tool, das da heißt IMAP Sync, mit dem man mit, ich sag mal so, 2 Minuten Vorbereitung und der Eingabe dieses Befehls über SSH sein komplettes Postfach von seinem aktuellen Anbieter auf seinen, in dem Fall Uberspace, umziehen kann.
Also das Tool meldet sich über IMAP beim alten Anbieter an, lädt die E-Mails runter und packt sie direkt in das neue IMAP-Konto.
Ja, und es funktioniert erschreckend einfach.
Es ist wirklich relativ simpel.
Also ich habe jetzt nicht wirklich viele E-Mails gehabt auf dem Server, von dem ich umgezogen bin. Das waren vielleicht so 2.000, 3.000 Stück oder so.
Ja, fast nix.
In heutigen Zeiten ist das doch nix.
Keine Ahnung, ich heb nicht alles auf.
Ich auch nicht, aber so die wichtigen halt, also so, was ich vielleicht irgendwie mal als später nochmal brauchen könnte. Also ich bin nicht so der Wegwerftyp, ich archiviere lieber. Ist ja durchsuchbar.
Ja, stimmt.
Ja, und es hat irgendwie nach Eingabe des Befehls, dann hat es irgendwie so nicht mal eine Minute gedauert, es ist dann durchgerattert und dann war das plötzlich, hatte dann das...
Gut, das hat ja das Rechenzentrum auch nicht verlassen.
Ja, aber das war irgendwie so lustig, da hatte ich dann das Webmail-Fenster von meinem neuen Account offen und es füllte sich so plötzlich mit E-Mails und so, Magie.
Ja, in meinem Falle habe ich mit diesem Tool IMAP Sync die E-Mails von Google Mail runtergeholt.
Ja.
Was ein bisschen komplizierter ist, weil ja Google Mail sehr eigenartige Dinge macht, die da per IMAP bei einem ankommen. Also man hat ja diesen Ordner alle E-Mails und dann nochmal, wenn man also irgendwie eine eigene Ordnerstruktur entwickelt hat oder so, oder E-Mails, die im Posteingang sind, die sind ja dann sowohl in diesen Einzelordnern als auch unter alle E-Mail. Wenn man das dann per IMAP abruft, kann das zu Problemen führen, wenn der Klient damit nicht richtig umgehen kann und nicht versteht, dass das auf die gleiche E-Mail eigentlich verweist.
Ja.
Beziehungsweise per IMAP wird da ja im Prinzip, werden dann da Kopien ausgeliefert und das ist eigentlich eine Krankheit, das ist eigentlich richtig evil, dass Google das macht, aber
tja.
Google möchte natürlich nicht, ist also das IMAP-Interface ist ja eigentlich mehr so, das muss so sein, weil sonst schreien die ganzen Nerds und Eigentlich soll man ja das Webinterface benutzen für Google Mail. Nun gut, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Es gibt auch Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass dann geguckt wird. Zum Beispiel kann es ja sein, dass eine E-Mail nur unter alle E-Mail liegt und nicht in den, also dass man eine Ordnerstruktur hat, da was einsortiert hat, aber bestimmte E-Mails hat man eben nur unter alle E-Mail liegen, weil man halt in Google Mail auf Archivieren geklickt hat und nicht mehr weiter drüber nachgedacht hat. Da gibt es tatsächlich in IMAP Sync die Möglichkeit zu kontrollieren, habe ich eine E-Mail schon kopiert, liegt die und so weiter, der guckt dann, so dass tatsächlich am Ende nur jede E-Mail einmal auf dem neuen Server landet.
Ja.
Das hat bei mir tatsächlich funktioniert. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen, wie es im Detail funktioniert hat, weil das ist jetzt schon bald ein Jahr her oder so, dass ich es gemacht habe. Aber es hat funktioniert und es gibt entsprechende Tutorials von Menschen, die das besser können und besser erklären können als ich, im Internet zu finden. Oder im Web zu finden.
Ja, ich habe mich da auch an so einem Blog-Eintrag langgehangelt, der eigentlich für den Umzug von Gmail nach Oberspace geschrieben war. Den kann ich nachher nochmal verlinken. Das ist eigentlich, also das ist zwar für Gmail geschrieben, der Blog-Eintrag, aber das hat, wie gesagt, von Oberspace zu Oberspace genauso funktioniert. Den Gmail-spezifischen Teil kann man dann einfach rauslassen, wenn man da wirklich...
Und falls man sich jetzt fragt, oh, dann habe ich eine neue E-Mail-Adresse, das ist ja alles doof und alles scheiße und es gibt doch Möglichkeiten, dass so, ich bin jetzt, habe jetzt schon mehrmals die E-Mail-Adresse gewechselt in den letzten Jahren. Es ist einfach, es ist eine, jetzt mal so eine Strategie, meiner Meinung nach eine sinnvolle Möglichkeit, einfach beim alten E-Mail-Provider erstmal eine Weiterleitung einzurichten an die neue E-Mail-Adresse, sodass die neuen E-Mails einfach an die neue E-Mail-Adresse weitergeleitet werden und dann beginnt eben gewissermaßen die Fleißarbeit, dass man so bei allen E-Mails, die so reinkommen, immer mal guckt und dann eben bei den entsprechenden Webdiensten, von denen die einem zugestellt wurden, dann eben die E-Mail-Adresse Stück für Stück ändert. Und man wird feststellen, über die Monate hinweg kommen dann immer wieder, kommen immer weniger E-Mails an die alte E-Mail-Adresse.
Ja. Ja, so mache ich das.
Nur so als Strategietipp.
Ja, ich habe eigentlich immer noch zu viele E-Mail-Adressen, die noch so da liegen und einfach nur weiterleiten an meine aktuelle.
Ja, aber es wird dann immer weniger. Und irgendwann kannst du ja auch abknipsen, weil ich habe zum Beispiel eine alte E-Mail-Adresse bei web.de, das wird schon seit Jahren nicht mehr weitergeleitet, weil da kommt einfach nichts mehr. Also auch jetzt mal abgesehen von Webdiensten, andere Menschen, die am E-Mail schreiben, denen kann man ja das einfacher noch mitteilen als
hey. Ja.
Und nach einer gewissen Frist merkt man, wenn man mal vernünftig darauf achtet, was im E-Mail-Client dann so anlandet, da kann man natürlich auch durch entsprechende Filterlisten etc., ist vielleicht auch eine Idee, kann man auch hervorheben lassen, den meisten E-Mail-Clients, an welche E-Mail-Adresse das jetzt kam und dann sieht man auch so, vielleicht farblich oder wie auch immer, dass das noch die alte E-Mail-Adresse ist und so und kann dann wiederum darauf hinweisen und so.
Ja.
Ich meine, die Technik bietet einem echt viele Möglichkeiten.
Und das Schöne ist, man kann quasi, wenn man das aber selber hostet, quasi jeden Tag sich eine neue Domain kaufen und eine neue E-Mail-Adresse aufmachen.
Ja, genau. Total realistisch.
So mache ich es momentan.
Echt?
Ich habe jetzt schon zwei Domains.
Das Sinnvollste ist, sich vorher Gedanken zu machen, wie man die nächsten Jahre seine E-Mails organisieren möchte und dann ein Konzept zu folgen.
Ja, ja.
Ich habe einen sehr interessanten Artikel vor einiger Zeit gelesen, wo jemand, so ein Mac-Tech-Junkie, mal so ganz detailliert ausgedröselt hat, wie er seine E-Mails organisiert.
Ja.
Da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen.
Wieso?
Also, ich habe bis dahin noch nicht drüber nachgedacht, dass man Filter so einsetzen könnte. Das waren teilweise ineinander verschachtelte Filter, also war...
Meinst du David Sparks?
Ja, es kann sein, dass David Sparks...
Der hat ein Buch drüber geschrieben.
Ja, nee, oder es war ein Blogartikel, das weiß ich definitiv.
Der hat auch einen Blog.
Es kann sein, dass es das war, dass er so ein Blog... Ja, ich weiß, ich lese das Blog. Max Sparky. Es kann sein, dass das ein Artikel war, wo er auf dieses Buch hinweist. Auf jeden Fall war es sehr beeindruckend und es hat mir zu denken angeregt, wie ich E-Mails organisieren könnte. Und es gibt ja wirklich viele Menschen, die mit ihrem täglichen E-Mail-Aufkommen überfordert sind, beziehungsweise da Probleme haben, dem nachzukommen und davon träumen, dass ihr Posteingang mal leer wäre und so. Es ist wirklich vernünftig, sich mal mit sowas wie Filter auseinanderzusetzen, beziehungsweise vielleicht Kommunikation auf verschiedene E-Mail-Adressen zu splitten, also private Kommunikation unter der einen etc. Das sind, mag für die meisten banal sein, aber ich glaube mal, für viele Leute ist das wirklich nicht unbedingt so selbstverständlich und ein. Das sind also Dinge, auf die muss man erstmal kommen.
Ja, das stimmt.
Dass man das ja machen könnte. Man macht es dann nur nie. es gibt so gewisse Dinge, wenn man die einmal in die Hand nimmt und vernünftig organisiert, dann erleichtert das ganze Leben.
Ja, meine aktuelle E-Mail-Strategie ist eigentlich eher so, Werbung gleich löschen und alle wichtigen Sachen wie Amazon-Rechnungen und so alles schön archivieren. Aber ich kriege auch nicht so abartig viel E-Mail. Also, das hält's bei mir eigentlich in Grenzen. Ich kriege vielleicht so 10 Mails am Tag.
Das finde ich schon so viel. Vor allen Dingen, die Frage ist ja, wie viele von diesen E-Mails sind wirklich deine direkte Aufmerksamkeit notwendig? Und meistens ist es ja so, dass wenn du E-Mail benutzt, dass es erstmal so alles so vollkommen unstrukturiert in deinem Posteingang landet, gell?
Ja.
Und dann musst du das alles angucken und durchgucken. Ist das wichtig? Nee, ist Werbung löschen. Das interessiert mich nicht. Das, ja, pack's mal irgendwo hin. Das könnte man später noch brauchen. Also musst du dauernd drüber nachdenken. Ich will darüber nicht nachdenken. Ich will in meinen Posteingang gucken. Was ist wichtig? Und das kann man auch ohne irgendwie großes Hexenwerk relativ vernünftig organisieren.
Ja.
Dass man zum Beispiel E-Mails von bestimmten Domains erstmal so
gleich löscht.
Gleich löscht. Oder ich hab zum Beispiel sowas, dass es direkt in irgendeinen Ordner verschoben wird, wo ich dann in Apple Mail so sehe, oh ja, in dem Ordner ist eine neue E-Mail. Ah, guck ich mal rein, wenn ich mal Zeit habe, weißt du?
Und von welchen Domains sprechen wir da?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, von was du so regelmäßig E-Mails beziehst, aber es gibt ja manchmal so Webdienste, die knallen einem so zu, aber.
Es gibt so ein paar nervige Newsletter, aber die weiß ich nicht. Die bestelle ich dann ab oder lösche sie halt gleich.
Warum hast du sie dann abonniert? Ja, zum Beispiel Newsletter. Newsletter kann man auch so wunderbar einsortieren irgendwo.
Ich habe die nicht abonniert. Es gibt so 2-3 Newsletter, die habe ich abonniert und die will ich auch lesen.
Aber wo wir gerade bei Sortieren sind, gell? Du kannst ja bei Uberspace auch das Sortieren auf dem Server machen lassen.
Du meinst Filterregeln direkt auf dem Server anlegen quasi, oder was?
Ja, was sozusagen. Also das E-Mail-System von Uberspace erlaubt es, dass man in Dateien definiert, dass bestimmte E-Mails nach bestimmten Regeln in bestimmte Unterordnerstrukturen eingeordnet werden.
Okay. Und
das kannst du direkt auf dem Server definieren, sodass nicht das dann, dass dein App, dein Mail-Client machen muss. Damit ist das auch immer im Sync zwischen Mobilgerät und Laptop oder Fest-PC oder was auch immer.
Und was wäre jetzt so ein Beispiel für so eine
Sortierung? Dass du zum Beispiel irgendwelche Newsletter kriegst, die du mit irgendeiner klugen Filterregel ausnotierst oder was weiß ich, E-Mails von deinem Arbeitgeber zum Beispiel, die werden bei mir nochmal gesondert hervorgehoben und.
Achso, ich dachte gleich gelöscht.
Ja, es gibt bestimmte E-Mails von meinem Arbeitgeber, die nach einer komplexen Filterregel erkannt werden und so besonders hervorgehoben werden. Das ist das Einzige, wofür ich Push-Benachrichtigungen kriege.
Ach so. Na dann. Ja, ich habe ja für meinen Arbeitgeber ein eigenes E-Mail, also eine eigene E-Mail-Adresse, das ist ja so.
Ja, ja, klar, aber davon wiederum ist ja auch viel Müll, was man da kriegt und jo. Manches ist wichtig, was man vielleicht kurzfristig lesen sollte.
Ja, das stimmt wohl.
Siehst du? Also es lohnt sich, darüber Gedanken zu machen. Es gibt da Möglichkeiten.
Ja, wobei
es gibt Möglichkeiten zur Hilfe. Nehmen Sie sie in Anspruch.
Ja, wobei ich ja sagen muss, ich habe da eigentlich so nicht so das Problem mit. Bei mir ist eher so.
Naja, gut, bei 10 E-Mails am Tag glaube ich das auch nicht.
Ja, eben nicht. Ich mache halt E-Mail auf, da kommen so morgens, wenn ich aufwache, sind da 3 neue Mails und dann lösche ich halt die 2 unwichtigen und die neue Amazon-Rechnung wird halt in den Archivordner geschmissen. Und
selbst das will ich nicht machen.
Nö, stört mich eigentlich nicht. Also es ist mir noch nie so negativ aufgefallen.
Keine Ahnung, es nervt mich irgendwann hier, dieser Mist. Also, bläh. Oh, wir stellen auf SEPA um. Ihr könnt mich mal, macht doch, was ihr wollt. Natürlich stellt ihr auf SEPA um. Alle stellen auf SEPA um.
SEPA, SEPA. War das nicht ein Pokémon?
Keine Ahnung.
Ich denke mal, SEPA, das Pokémon.
Naja, ich glaube, E-Mails haben wir totgequatscht.
E-Mail ist nicht totzukriegen, nee.
Ein neues Thema?
Ja.
Kennst du later.fm?
Nö.
Du kennst aber Huffduffer.com.
Jawohl.
Ja, later.fm.
Gern und regelmäßig.
Ist Huffduffer nicht ganz so hässlich.
Okay.
Und nicht, und etwa, und also, so nach dem Motto, wir machen es so einfach, wie es nur irgendwie geht und die Webseite so simpel, wie es geht, dass sie noch, dass sie alles tut, was sie soll, aber auch nicht mehr so.
Und es ist selbst gehostet?
Nein.
Warum ist es dann bei Do-It-Yourself? Oder sind wir jetzt nicht mehr bei Do-It-Yourself?
Ich wusste nicht, wo ich das einordnen soll.
Okay, wir tun einfach so, als wäre es Do-It-Yourself.
Ich fand, das ist ein bisschen Do-It-Yourself.
Okay. Also für alle, die Huffduffer nicht kennen, schämt euch.
Böse, Hausaufgaben machen.
Das ist das Instapaper für Podcasts oder Radioangebote, nämlich alles an Audioinhalten, was man so im Netz findet, kann man nach Huffduffer schieben, wer dann einen eigenen Podcast-Feed für einen generiert, den man dann abonniert und dann fliegt das alles in den Podcast-Client der eigenen Wahl. So höre ich zum Beispiel diese die Radiowissen Online-Talks und so, die mich interessieren, wenn da mal irgendjemand dabei ist, der nicht vollkommen kacke in der Birne ist, dann schmeiß ihn einfach in Huffduffer und 2 Minuten später ist es in meinem Podcast.
Gut, drin. Nun schau an, das ist later.fm.
So wenig Klatter.
Es hat alles, was man braucht und wirklich keinen einzigen Button mehr. Also
sieht ein bisschen pinboardig aus.
Ja, bloß noch ein bisschen hübscher.
Ja, stimmt.
Hallo, guck dir das an.
Hä? Highlight-Button.
Ja. Was? Nee, es ist wirklich durchdacht. Es ist echt total simpel. Es erzeugt den RSS-Feed. Man kann sich so quasi in 3 Sekunden anmelden. Es erzeugt dann den hübschen RSS-Feed, wie ich schon sagte. Und es hat auch so ein bisschen dieses Feature von Instapaper. Es gibt da so eine Episodes-List, die man noch hören möchte, beziehungsweise auch ein Archiv. Also man kann auch Dateien, man kann auch gehörte Sachen hier im Webinterface archivieren. Oder direkt hat ja auch so schön einen Clicky-Link. Also man kann auch das Webinterface vernünftig benutzen. Und unglaublich simples Feature, was ich aber genial fand, es ist mitten auf der Startseite ist ein Button mit Email me a link with the feed URL.
Oh ja, das macht Sinn.
Weißt du, wie oft ich schon meinen Podcast-Client neu eingerichtet habe und dann jedes Mal diese scheißhafte URL abgetippt habe?
Nee, dafür habe ich Pastebot.
Ja, schön, dass du Pastebot oder was auch immer dafür hast, aber hallo? Die bieten es mir, die wissen, was mein Problem ist und bieten es mir an.
Als hätte da jemand mal drüber nachgedacht bei dem, was er tut, ne?
Ja, genau.
Faszinierend.
Und das Bookmarklet, also bei Huffduffer habe ich häufig das Problem. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, ob das was mit den Cookies zu tun hat und so weiter. Wahrscheinlich hat es das, aber ich bin immer ausgeloggt bei Huffduffer.
Ja.
Und dann heißen sie, ja, geben Sie jetzt mal Ihre Login-Daten ein. Ja, das Problem hatte ich bei dem Laden irgendwie noch nie.
Okay. Ja, das heißt, die machen das mit den Cookies auch besser.
Und, warte mal, wie funktioniert das mit dem Bookmarknet nochmal? Das war cool. Ich zeig dir das gerade mal. Gehen wir mal auf so einen Blogartikel, Freakshow 124. Dann klicken auf Listen Later. Sexy, ja?
Ja.
Also das macht ein bisschen, macht natürlich ein bisschen JavaScript, dieses Bookmarklet, und sagt mir dann, ja, jetzt klick mal bitte auf den Link für die Datei. Okay.
Jetzt lädst du die Datei runter.
Ich weiß, dass ich die Datei runterlade. Es gibt hier keinen vernünftigen Datei. Ah, Show URL.
Ja.
Ja, super.
Es gibt keinen Link für die Datei.
Okay, Herr Pretloff ist ein schlechtes Beispiel. Es gibt nämlich keinen vernünftigen Direktlink.
Und alle, die Podlove benutzen.
Das ist scheiße.
Ist nur für Radioangebote gut, nicht für professionelle Podcaster.
Warte mal, ich hatte einen anderen Podcaster, hat das echt toll funktioniert.
Die haben wahrscheinlich keinen Podlove benutzt.
Hm.
Bei uns geht das. Wir haben nämlich kein Podlove, wir haben direkte Download-Links.
Ja, da war das nämlich echt unglaublich komfortabel.
Ja. Schade.
Muss man wohl beides benutzen. Ich, nee, bei Haftafer ging mir das übrigens genauso. Haftafer findet die URLs bei mir auch irgendwie nie. Weil Haftafer hat ja, ich fand das so schön, jetzt genau, jetzt weiß ich es wieder. Bei Haftafer ist es ja so, der findet die URL entweder automatisch oder er zeigt dir so ein Fensterchen an, wo du die URL halt reinpasten musst. Das hat jetzt in dem Fall sogar einen Vorteil.
Also bei mir war das bei Haftafer immer so, dass wenn er nicht das gefunden hat, was nicht so oft vorkam, dass er mir einfach die URLs, die er gefunden hat, einfach aufgelistet hat und ich die richtig einfach anklicken musste.
Echt? Das hatte ich noch nie.
Das
bei mir kam immer nur so ein Fensterchen, wo da nichts drin stand. Also kein Titel, keine URL. Oder er hat die URL reingeschrieben, aber keinen Titel.
Hm. Oh ja.
Auf Soundcloud hat das gut funktioniert, Later FM.
Hörst du Podcasts von Soundcloud?
Eigentlich nicht, aber das war halt auf Soundcloud.
Okay.
Link ist ein RSS-Feed. Gucken, was er dann macht. Warte mal. Ich probiere mal was aus. Hallo? Also irgendwie ist mein Browser heute irgendwie im Arsch. Benimmt sich total komisch die ganze Zeit schon.
Reboot tut gut.
Hm?
Reboot tut gut.
Hm. Naja, auf jeden Fall ist das halt ein Dienst so ähnlich wie Haftafer. Und ich fand ihn eigentlich vorhin noch ganz gut. Jetzt bin ich schon ein bisschen am Zweifeln.
Tja, so schnell geht das.
Man kann auf jeden Fall auch auf later.fm, also latr.fm gehen und kann die Episode natürlich da auch von Hand hinzufügen. Fertig.
Ja, wie bei Haftafer.
Ich fand das Bookmarklet letztes Mal echt praktisch.
Ja, das liegt.
Wenn immer. Du eine Direkt-URL hast oder auf so, wie heißt das, Soundcloud, das hat wundervoll funktioniert.
Ja, das liegt garantiert an dem Podlove-Publisher, weil er halt keine.
Podlove direkt.
Weil er keine Download-URL anbietet.
Ja, das hat mich schon mal genervt.
Tja.
Naja.
Wieder nichts gewesen.
Naja, was heißt nichts gewesen? Ich meine, das kann ja durchaus eine Alternative darstellen.
Ja.
Ich finde es jetzt auch nicht.
Hast mich jetzt aber nicht unbedingt zum Wechsel motiviert.
Ich weiß nicht, mag Haftafer nicht, weiß nicht wieso.
Ja, es war hässlich, aber funktioniert eigentlich bei mir ganz gut.
Ja?
Ja.
Ich kotze mich unglaublich an Haftafer.
Es sieht halt aus wie von 1998, aber.
Nee, ich weiß nicht. Es sieht ja absichtlich so aus. Es ist ja so durchgestylt, aber.
Meinst du, das ist Absicht?
Ja. Okay. Wenn man sich Mühe gibt, so einen Button da reinzusetzen.
Stimmt.
Ist das Absicht? Beziehungsweise, wenn sich Mühe macht, die Schriftart so auszusuchen, ist das Absicht. Aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, bei einem Audioformat versuchen, vom Design her so ein... Die Typografie versucht ja so ein bisschen zu erinnern an ein Druckwerk und dann sowas.
Ja.
Das ist ja, wird ja erreicht durch diesen Fokus auf Typo und auf dadurch, dass sie hier überall, wie sagt man, Serifenschriftarten benutzen und keine Ahnung, ob das so angebracht ist bei einem Audiodienst.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Es irritiert mich auf jeden Fall.
Ja. Ich werde es wahrscheinlich aber weiterhin benutzen, weil ich bin eigentlich ganz zufrieden mit.
Ich nicht. Du bist doof, geh weg.
Bevor wir uns das hier verkeilen, kommen wir doch einfach zur Konsumkritik. Machen wir doch was, was wir können. Puh. Ich habe zu Weihnachten eine Aeropress-Kaffeemaschine bekommen.
Heißt das eigentlich Aero oder Aero?
Ich glaube, es heißt Aero. Weiß ich nicht, bin immer so verwirrt. Aber das ist ja nicht so wichtig.
Jeden Morgen verwirrt.
Ja, ich gucke auf die Packung. Ist das jetzt Aero oder Aero?
Furchtbar.
Ja, ich hatte dir so, also jetzt, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war oder schon vorletztes Jahr, mir alle Kaffeehipster darüber geschwärmt, dass das so ein tolles Teil ist. Und dann habe ich die mal so mehr aus, ja, weiß nicht, ich will nicht sagen Langeweile, aber ich habe die halt mal auf meine Amazon-Wunschliste gepackt. Und die war mir aber eigentlich immer so ein bisschen dafür, dass ich sie eigentlich nur mal ausprobieren wollte, zu teuer. Also sie hatte, kostet halt irgendwie zwischen 25 und 29 Euro. Und dafür, dass ich halt nicht weiß, ob ich das, was am Ende dabei rumkommt, mag, war es mir halt irgendwie ein bisschen zu viel. Und dann war ich eigentlich kurz davor, mir den dann doch zu kaufen und habe es dann zu Weihnachten bekommen. Von daher hat es eigentlich super gepasst. Und also, dass ich sie mir kaufen wollte, lag halt daran, dass ich jetzt so die letzten paar Monate morgens immer Kaffee getrunken habe. Und dann jetzt so auch ein bisschen das, mich so ein bisschen das Thema Kaffee eingearbeitet habe. Ja. Und wer das jetzt nicht kennt, shame on you. So eine Mischung aus... Es gibt Leute, die sagen, es ist eine Mischung, das ist aus French Press und Espresso-Maschine, aber es ist auf jeden Fall French Press-artig. Das heißt, man hat da so einen Tubus, wo man Kaffeepulver reinfüllt, unten ist so ein Filter drin. Man kippt mal heißes Wasser drauf und drückt dann mit so einem Stößel den Kaffee da durch. Und je nachdem, wie schnell man das durchdrückt, beziehungsweise wie lang man das Wasser mit dem Pulver drin sich mischen lässt, beziehungsweise wie lange man das noch umrührt, desto mehr French-pressiger oder Espresso-artiger wird es dann halt.
Mhm.
Ja, und da kann man halt viel mit experimentieren und spielen, aber unterm Strich kommt da echt guter Kaffee raus. Also, die ganzen Kaffee-Hipster haben nicht gelogen. Und wenn man das dann Ganze noch mit frisch gemahlenem Kaffee macht, dann ist das echt nett. Also wer irgendwie Kaffee nicht ganz scheiße findet, der kann sich das, gut, der hat sich das wahrscheinlich sowieso schon angeguckt und weiß, wovon ich rede. Wobei ich ja festgestellt habe, selbst Leute, die Kaffee eigentlich nicht mögen, mögen den Kaffee, der da rauskommt.
Ja, es ist so ein bisschen zwischen Filterkaffee und Pressstempelkanne.
Ja.
Auch French Press genannt.
Ja.
Das ist irgendwie, weil der Kaffee wird gefiltert, gell?
Mhm.
Aber wird auch gedrückt.
Tja.
Also es ist auch dieses Drücken, wobei, also es ist nicht so. Aha. Und die Filter? Was ist das für ein Filter?
Also da sind standardmäßig irgendwie so 350 kleine Papierfilter dabei.
Okay.
Die du dann da unten einsetzen kannst und dann festschrauben.
Die benutzt man natürlich nur einmal.
Die nutzt man nur einmal, ja. Und du kannst halt irgendwie für einen Zehner kannst du halt dann so ein 400er Pack nachkaufen, was dann irgendwie so ein Jahr hält.
steht weniger, es Aromastoffe werden schnell gelöst und es kommt weniger Bitterstoffe in den Kaffee.
Ja. Kommt aber auch darauf an, was man für Kaffee verwendet. Also es gibt Leute, die nehmen wirklich da Espresso-Bohnen und schieben die da durch. Das finde ich aber vollkommen unerträglich. Also das weiß ich nicht.
Wie Espresso-Bohnen?
Na, Espresso-Bohnen, also Bohnen, die halt für Espresso-Maschinen geröstet wurden.
Was nimmst du?
Ich nehme einfach ganz normalen Filterkaffee. Also wirklich so Standard-Kaffee einfach. Hab da jetzt mal, ich weiß nicht, ich hab eigentlich.
Aber du malst den doch selbst, hast du mir erzählt.
Ja, ja. Aber er ist halt ein normal gerösteter Kaffee.
Ach so.
Ist jetzt nicht. Du kannst ja auch Espresso-Bohnen kaufen, wenn du den selber malst.
Aha.
Also ich hab jetzt.
Ich kenne mich echt mit Kaffeeröstereien hier aus.
Ich jetzt an sich auch nicht, aber ich weiß halt, dass es verschiedene Arten von Röstungen gibt und ich weiß halt, dass Kaffee, normaler Kaffee halt anders geröstet ist als Espresso und da halt noch ein Geschmacksunterschied entsteht. Und ich hatte mir, beziehungsweise ich hatte zu Hause noch so eine Dose Lavazza Espresso rumstehen.
Mhm, ja. Und kennt man ja diese Metalldosen da.
Genau, und dann habe ich dann auf der Verpackung stand dann irgendwie so zwei Löffel und dann das Ding voll mit Wasser. Da hast du dann so Espresso-Kaffee, den kannst du dann mit Wasser strecken, um dann Coffee Americano draus zu machen.
Okay.
Und das hat einfach nur furchtbar geschmeckt. Selbst mit einem Löffel hat es furchtbar geschmeckt. Weiß ich nicht. Und jetzt nehme ich halt, habe ich mal so rumgefragt, was denn so an Supermarkt-Kaffee dafür geeignet wäre, beziehungsweise was nicht ganz so schlimm ist. Und da wurde mir dann halt so mehrere Sachen empfohlen. Ich bin jetzt halt letztendlich bei Dallmayr Prodomo gelandet.
Gemahlen oder ganze
Bohnen? Nein, ganze Bohnen, wo ich mir so einen Sack ganze Bohnen gekauft habe. Und die ich mir dann male und dann da durchdrücke. Was ich aber festgestellt habe, dass der Mahlgrad auch unheimlich darauf Einfluss hat, wie der Kaffee am Ende schmeckt. Wenn du nämlich den Kaffee zu fein mahlst, wird er schnell sauer und bitterer, als wenn du ihn gröber malst. Also ist echt interessant. Ja, aber auf unterm Strich
naja, kommt da... Ja, wenn du feiner malst, hast du mehr Wasserkontakt, gell?
Ja. Aber unterm Strich kommt da echt guter Kaffee raus und das...
Oder es löst sich halt besser, ja.
Das kann man, wenn man dem Kaffee nicht ganz... Kaffee nicht komplett hast, dann kann man sich das mal angucken und selbst dann kann man sich das mal angucken.
Ich habe so eine, wie es hier auf Wikipedia genannt wird, Pressstempelkanne, also eine French Press.
Mhm.
Das ist eigentlich. Es gibt halt einen sehr kräftigen Kaffee, also nicht so sehr aromaintensiven.
Ja, was mich bei so einer French Press mal interessieren würde, wie lange lässt man denn den Kaffee da ziehen, bevor man es runterdrückt? Oder was ist denn die Empfehlung?
Ich habe mal gelesen, 7 Minuten.
7 Minuten?
Oh, dann ist schon ziemlich heftig. Also, wie du willst, zwischen 2 und 5 Minuten. So.
So lange?
Ja, wieso?
Krass.
Also ich hast du gedacht, 20 Sekunden oder was?
Ja.
Ja, willst du ein bisschen Kontakt? Naja, ich meine, kannst es auch 1,5 Minuten, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, ja, aber...
Also weil ich mache das halt so bei der Aeropress, dass ich kipp da halt das Wasser drauf und dann rühre ich das mit dem mitgelieferten Stäbchen um und so 10 Sekunden ungefähr und dann drücke ich es langsam durch. Also ich sag mal so in 30 Sekunden ist der Kaffee da durchgezogen. Und es ist echt, also es ist jetzt kein schwacher Kaffee, der da rauskommt, der ist schon kräftig. Und der knallt auch ordentlich. Also das ist nicht. Von daher frage ich mich halt, wenn man da French.
Die ideale Zubereitungszeit beträgt 4 Minuten.
Okay. Gut, da hängt es wahrscheinlich aber auch vom Mahlgrad ab. Ich glaube, French Press Kaffee ist eher gröber gemahlen als jetzt.
Ja, du kannst. Ja, idealerweise nimmst du gröber gemahlenen Kaffee, aber. Ach, weißt du was? Ich trinke so selten Kaffee und dann. Ist es mir auch ehrlich gesagt so scheißegal. Weil meistens trinke ich nur Kaffee, wenn ich also entweder richtig Lust habe auf so ein richtig intensives Kaffeearoma
ja.
Oder unglaublich müde bin.
Nee.
Also täglich Kaffee trinken, das kriege ich nicht über mich.
Soll ich mal nächste Woche die French die
Aeropost? Ja, mitnehmen? Kannst du gerne machen. Ich bin neugierig. Also, ja, ich bin immer neugierig, aber
nehme ich die Aeropress mal mit und die.
Können wir gerne mal machen, aber ich bin jetzt nicht so der tägliche Kaffeetrinker und ich glaube auch nicht, dass ich es noch werde. Ich vertrage es auch auf die Dauer nicht. Und
ja, ach, das ist ein Gewöhnungsprozess.
Nee, das ist einfach.
Nee, muss man ja auch nicht.
Nee, ich weiß nicht. Also ich finde also diesen French Press, das ist auch nett, also. Das einzige Problem an der French Press ist, irgendwann wirft man sie runter und hat Glasscherben.
Ja, das ist tatsächlich.
Das scheint so ein gängiges Phänomen zu sein.
Können Sie als Problem darstellen, ja.
Nee, das ist immer so. Das machen alle. Nee, es gibt auch Edelstahl-French Press, gell, so mit so, die dann noch so doppelwandig sind oder so. Mhm. Isoliert. Bei der French Press ist ja im Prinzip so ein bisschen das Problem, dass. Eigentlich willst du den Kaffee, den du produziert hast, ja sofort da rauskippen, weil der ist dann, das Wasser ist ja die ganze Zeit noch weiterhin in Kontakt mit dem Pulver.
Ja, eben.
Und selbst wenn du den Stempel runterdrückst, der filtert ja nicht unbedingt alles aus, je nachdem, wie gut diese Kanne ist. Also ich weiß nicht, ob meine irgendwie fehlerhaft ist oder so, aber da strömt immer noch ein bisschen was unten durch nach oben und so. Und da hat man dann schon noch ein bisschen mehr von dem Kaffeepulver. Und dadurch wird er natürlich noch ein bisschen bitterer und ein bisschen intensiver, aber ich stehe halt auf bitter. Gell?
Nee, bei Kaffee stehe ich gar nicht auf bitter, ehrlich gesagt. Also so in Maßen eher. Und wenn du den Kaffee, wenn du es halt richtig anstellst, kannst du da halt echt Kaffee mit extrem wenig Bitterstoffen, aber extrem viel Aroma aus der Aeropress rauskriegen.
Ja, klar. Also ich denke auch, dass es so ist, die Kaffeezubereitungsmethode sollte man sich mal unterschiedlich angucken, weil je nachdem, das kann wirklich den Geschmack eher treffen. Also je nach Kaffee, nach Zubereitungsmethode hat man wirklich ein komplett anderes Getränk.
Ja. Ja, das stimmt.
Und jetzt, ich meine, kannst auch türkischen Mokka machen, ja. Also.
Klar.
So ein kleines Töpfchen vom Herd.
Ist auf jeden Fall
wesentlich. Soll auch toll sein, oder?
Ist auf jeden Fall wesentlich komplexer als Tee aufzugießen, habe ich festgestellt.
Na ja, gut, bei Tee hast du nicht so viele Möglichkeiten. Du bringst halt heißes Wasser, was möglichst immer die gleiche Temperatur hat, mit den Teeblättern in Kontakt.
Du hast, glaube ich, zwei Faktoren letztendlich. Du hast die Wassertemperatur und die Ziehzeit.
Ja, wobei bei Tee, ich meine, du kannst jetzt auch noch differenzieren. Ja. Also, nur weil du den Tee nicht selber malst, es macht ja auch einen Unterschied, welche Blattqualität du dann letztendlich kaufst.
Ja, natürlich, aber so sagen wir mal, du hast das fertige Produkt schon gekauft und es steht in deiner Küche. Ab dem Zeitpunkt hast du weniger Möglichkeiten, es zu beeinflussen
als beim Kaffee. Ja, das stimmt, ja.
Beim Kaffee hast du die Bohnen, da kannst du den verschiedenen Mahlgrad bestimmen. Du hast mehrere Zubereitungsmethoden, um ähnlichen Kaffee hinzubekommen. Und auch die Wassertemperatur spielt da eine Rolle. Es gibt sogar Leute, die sagen so, Kaffee sollte man wie grünen Tee aufhandeln.
Ja gut, es wird auch genug Menschen geben, die dir erklären, dass für verschiedene grüne Teesorten verschiedene Temperaturen angebracht sind.
Ja, klar.
Jetzt mal abgesehen von der einen Unterscheidung bei grünem Tee, also im Prinzip chinesisch-japanisch, gell?
Ja.
Aber es gibt Menschen, die differenzieren das noch viel, viel weiter aus.
Davon gehe ich aus, ja.
Ist ja auch korrekt. Ich meine, du kannst auch das Teearoma durch die, gerade bei grünem Tee, stark durch die Aufgusstemperatur beeinflussen, ja.
Ja.
Und du kannst ja auch, es gibt auch Leute, die trinken bei grünem Tee generell nicht den ersten Aufguss.
Ja, ich weiß.
Also.
Ist auch bei manchen Tees echt sinnvoll. Das ist kein Scherz.
Ja. Yeah.
Ich habe auch schon grüne Tees beziehungsweise Oolong-Tees getrunken, wo die erst ab dem zweiten Aufguss echt gut sind.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Der erste war jetzt nicht schlimm, aber der zweite war deutlich besser.
Ja, yeah, das stimmt schon.
Ja. Also Aeropress kann man sich mal angucken.
Ja. Ja.
Next.
Das nächste Thema ist ein Film. Über den, also mein Thema. Ich habe jetzt so ein bisschen hier abgewechselt, die Themen.
Ja.
Ist jetzt nicht unbedingt thematisch gebunden. Ich habe einen Film gesehen, und zwar jetzt erst kürzlich, und zwar gestern Nacht. About Time. Auf Deutsch heißt der Alles eine Frage der Zeit.
Ja.
Und ich weiß nicht so genau, wie ich den einordnen soll. Die Handlung ist relativ simpel. Es geht um einen jungen Mann, der an seinem 21. Geburtstag erfährt, dass in ihrer Familie die Fähigkeit weiter vererbt wird, in der Zeit zu reisen.
Ich glaube, da habe ich einen Trailer von gesehen.
Das heißt, sein Vater erklärt ihm, wenn du dich an einen dunklen Ort begibst und dann fest an eine Zeit denkst, an einen genauen Zeitpunkt denkst, an einen Ort und dich darauf konzentrierst, dann wirst du dorthin zurückreisen in der Zeit.
Mhm.
Sprich, er ist dann wiederum in dem Moment die Person der damaligen Zeit. Bloß mit seinem Wissen, was er bis dahin erlangt hat.
Ja.
Weitere Plot des Films gestaltet sich dann so, dass er eben sein Leben gestaltet daran und eben den das mal mehr, mal weniger nutzt und es ist ein sehr eigenartiger Film.
Okay.
Er hat auch so mittendrin quasi auf. Nach 2 Stunden.
Ist das so ein Arthouse-Projekt oder was?
Nein, also erstmal dachte ich irgendwie ist er rührend, gell?
Mhm.
Am Ende. Und dann dachte ich auch so, ja, vielleicht spricht mich das auch nur so persönlich an. Eigentlich ist der Film ja total komisch und er hat ja auch irgendwie gar keine richtige Problemstellung und so. Ja, er kann halt in der Zeit reisen, aber das ist jetzt für ihn auch nicht so das Problem, gell? Das macht er halt mal. Wenn es sich gerade ergibt, so.
Okay.
Also das Problem, was letztlich verhandelt wird, das ist mir jetzt so ein bisschen in den letzten Stunden, wie ich drüber nachgedacht habe, was ich jetzt hier erzähle, klar geworden, ist, wie nutzt man seine Zeit? Also das persönliche Verhältnis zur Zeit und zum Vergehen der Zeit, da angeschaut.
Mhm. Und er kann nur in der Zeit zurückreisen, quasi zu den Zeitpunkten, die er selber erlebt hat. Er kann nicht vor seiner Geburt zurückreisen.
Ja, er kann nur zu Zeitpunkten, die er, also zu persönlichen Lebensereignissen zurückreisen, ja.
Okay.
Können auch vollkommen alltäglich sein. Hauptsache, er kann sich dran erinnern.
Oh je. Ist ja blöd, wenn ich nicht dran erinnere.
Also so in der ersten Szene sagt er, es ist wirklich so innerhalb der ersten 5 Minuten oder so kriegt er das erklärt von seinem Vater. Das ist wirklich so die Grundannahme des Films. Und da sagt sein Vater auch so, ja, du kannst jetzt nicht zurückreisen und Hitler umbringen oder so.
Ja, weil das ist ja so das ist immer das Erste, was man sich überlegt.
Ich meine, das ist ein britischer Film und so ein Witz mit Hitler muss sein.
Ja.
Fand ich jetzt auch irgendwie. Naheliegenden Gedanken. Der Film wird eingeordnet als romantische Komödie.
Okay. Lief der irgendwie im Kino oder ist das so
ein Fernsehfilm? Ja, der läuft jetzt im Kino.
Mhm. Deswegen habe ich den Trailer davon gesehen, okay.
Ja. Und der wurde gemacht und geschrieben und Regie geführt von Richard Curtis. Mhm. Und Richard Curtis, also wirklich, das in die Shownotes geschrieben, hat auch gemacht Notting Hill.
Oh je.
Bridget Jones.
Mhm.
Aber auch ein Film, den ich sehr mochte. Radio Rock Revolution.
Den kenne ich überhaupt nicht.
Den musst du sehen, der ist so geil.
Okay.
Jetzt wirklich nicht die große Filmkunst, aber irgendwie unterhaltsam.
Naja, immerhin 7,4 auf IMDb.
Ja, da spielt auch einer, der den Vater spielt in diesem Film jetzt, in About Time. Der spielt dort den Leiter dieses Piratenradios. Das ist, Gott, oh Gott, wie heißt er denn? Dingsi. Bill Nighy. Nighy? Der da. Kennst du den?
Mhm.
Den finde ich so cool. Das ist ein richtiger Brite. Also. Und so tritt er auch in dem Film auf. Herrlich. Ja, wie gesagt, die philosophische Frage, die quasi so im Raum steht, ist, wie nutzt man die Lebenszeit und genießt man die Lebenszeit? Und wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, zu bestimmten Lebenszeitpunkten zurückzukehren, würde man das tun?
Schwierige Sache.
Wie würde man in einem normalen, stinknormalen Leben, weil es geht dann darum, dass der so ganz stinknormales Leben hat. Er verliebt sich halt, die heiraten, kriegen Kinder, was auch immer. Was würde man mit so einer Fähigkeit tun?
Wie nutzt er sie denn im Film?
Spoilers!
Ich glaube, der Trailer spoilert sowieso schon.
Ja, ich weiß auch nicht, ob man das so schlimm ist, wenn man weiß, was die Handlung des Films ist. Also, ist eher so, keine Ahnung. Ich habe auch gelesen, dass viele Leute schreiben halt so über diesen Film so, irgendwie ist er cool, aber irgendwie ist er auch komisch. Also kriegt sehr gute bis sehr gute Kritiken so allgemein.
Okay.
Und gilt als so sehr eigenartig.
Also ich habe den Trailer gesehen und dachte einfach nur so, ja, guter Ansatz, aber bestimmt saulangweilig.
Ich weiß nicht, ich fand den nicht langweilig.
Nee, ich habe mir nicht gesehen, ich habe ja nur den Trailer angeguckt.
Also der ist jetzt, selbst wenn er als romantische Komödie bezeichnet wird, ich fand den jetzt gar nicht so romantisch komödienhaft.
Wahrscheinlich gibt es nur dieses Genre und da war der so am nächsten dran.
Ja, da ist, spielt eine Liebesgeschichte eine relativ große Rolle innerhalb der, aber es ist nicht das zentrale Thema des Films. Ob die sich kriegen oder nicht. Das ist irgendwann geklärt und dann geht der Film trotzdem noch eine Stunde weiter. Also, das kann nicht das zentrale Thema sein.
Ich glaube, es ist auch nicht das zentrale Thema von Romantikkomödien. Romantikkomödie zeichnet sich dadurch aus, dass irgendwann mal eine Soft-Porno-Sex-Szene gibt, dass ein bisschen gelacht wird und dass es irgendeine Liebesgeschichte gibt. Ob die irgendwas mit der Handlung zu tun haben,
ist egal. Es gibt keine Soft-Porno-Sex-Szene.
Scheißfilm.
Nee, ich glaube nicht. Sie ist mal fast nackt, aber.
Ah, siehst du?
Fast.
Ja, das reicht doch. Soft-Porn.
Ja, mehr siehst du dann auch nicht.
Ja, reicht doch. Siehst du? Klassische Romantikkomödie.
Nein.
Natürlich. Nee. Alle Kriterien erfüllt.
Nee, es passt nicht in mein Bild von. Es hat nichts mit Notting Hill oder Bridget Jones zu tun.
Ja, das ist ja auch mir
so. Wirklich, es geht nicht darum, ob die sich kriegen oder nicht. Das ist nicht das zentrale Thema. Also spielt das am Anfang eine große Rolle, weil es über den Typen, weil er selber sagt, das spielt für ihn, also das ist sein größtes Ziel im Leben, sagt er so am Anfang, ist to get a girlfriend. Ja, so what? Für welchen jungen Mann gilt das nicht? Also.
Tja. Und würdest du den Film empfehlen?
Ich weiß nicht, irgendwie schon.
Also ein ganz klares Ja.
Ganz klar, ganz klar, ganz klar.
Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Notting Hill gesehen habe. Ich habe mal in so einer Zeit gehabt, wo ich diese Julia Roberts Filme alle durchgeguckt habe, so mehr durch Zufall eigentlich. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging.
Notting Hill, ja, da geht es darum, dass Julia Roberts ist eine berühmte Schauspielerin, kommt zu Hugh Grant in den Buchladen und kriegen sich oder kriegen sich nicht, Romantikkomödie halt.
Hä? so viele Filme mit Julia Roberts und Hugh Grant.
Ja, aber der Film hat jetzt echt nichts damit zu tun. Von der gesamten Grundstimmung her nicht. Am Anfang vielleicht, ja, aber ehrlich gesagt, das ist, wie gesagt, nicht der Hauptinhalt des Filmes, selbst wenn man das annehmen möchte. Also,
okay.
Der Hauptinhalt dieses Filmes ist eher, wie geht man mit Zeit um in seinem Leben? Wie geht man mit Momenten um, die man erlebt hat? Wenn man bedenkt, dass man jeden Moment nur einmal erlebt, weißt du?
Ja, ich sage ja, interessantes Thema. Ich weiß nur nicht, wie der Film es umsetzt.
Ja, der Film tangiert das irgendwie, aber der Film konzentriert sich eher darauf, so eine Emotion zu erzeugen, aber das auch irgendwie ziemlich gut.
Okay.
Also so Emotionen darzustellen, und das kriegen die eigentlich ziemlich gut hin, ohne irgendwie es zu übertreiben. Das neigt ja dazu. Also es gibt ja, zum Beispiel wollte ich jetzt gleich noch über einen Film reden, aber später im da ist das mehr so, da drängt sich das so auf, weißt du?
Ja.
Und da ist es überhaupt nicht so. Es ist halt so. Es ist schwierig, keine Ahnung.
Okay, schwieriger Film.
Nein, nicht anstrengend. Kann man so mal gucken. So.
Eie.
Was denn?
Aber eine Empfehlung, okay.
Ja. Nächstes Thema.
Nächstes Thema. Ich habe mir kurz vor Weihnachten ein Nintendo 2DS gekauft, weil die Firma Saturn mich dazu gezwungen hat. Also.
Wie das denn?
Der Preis war unschlagbar. Also ich hätte schon länger mit dem Ding geliebäugelt, weil es ja so die Nintendo-Konsole momentan ist, die ich sag mal, die interessantesten Titel momentan hat. Und ich bin ja so ein bisschen Nintendo-Fanboy, so ein bisschen zumindest. Also wenn ich eine Konsole habe, dann meistens von Nintendo. Und der 3DS war mir immer zu teuer und hat Sachen gemacht, die ich nicht brauche, nämlich 3D. Und der Nintendo 2DS ist eigentlich das, was ich immer haben wollte. Nämlich ein 3DS ohne den 3D-Scheiß und den billig. Wobei der 3DS jetzt auch echt nicht teuer ist, aber für das, was ich damit vorhabe, nämlich zwischendurch mal ein Spielchen spielen, war er mir eigentlich zu teuer. Und der 2DS kostet so, ich glaube, UVP oder Amazon-Preis ist so 129 Euro. Und den gab es irgendwie bei Saturn so einen Tag vor Weihnachten für 99 Euro inklusive Mario Kart, was nochmal normalerweise 40 Euro kostet.
Für wie viel insgesamt?
99 Euro.
Das ist günstig.
Ja. Dann dachte ich so, okay, fuck it. Ich hatte gerade einen 100er Let's übrig. Do it. Ja, so ungefähr. Und ja, ich habe es nicht bereut. Also gut, ich bin halt ein bisschen Retina geschädigt. Das Display ist furchtbar im Vergleich zu allem, was ich je gesehen habe vorher. Aber was soll man machen? Jedes Display ist mal unter furchtbar, was nicht meins ist. Von daher muss ich da durch. Ja, wie gesagt, Mario Kart war dabei, was echt cool ist, spielt sich sehr gut. Und ein paar Tage später habe ich mir auch gleich das aktuelle Pokémon dafür gekauft.
So. Pokémon.
Pokémon, der heiße Scheiß momentan.
Pokémon. So, okay.
Und auch das, also ist mindblowing, ist ja gut, vielleicht ist es auch so ein bisschen Retro-Charme, weil es spielt sich immer noch genauso wie damals die blaue Edition. Mit so ein paar extra Features und in schickerer Grafik, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, es macht Spaß.
Aha.
Und es passt so in meinen Spielerrhythmus rein. Also wenn ich dann mal was spiele, dann ist es halt unterwegs, wenn ich nichts anderes machen kann. Also so jetzt statt Podcast hören, halt mal den 2DS rausholen, mal eine Runde spielen. Oder halt so abends im Bett, wenn ich irgendwie noch so 20 Minuten Zeit habe, dann nochmal so eine Arena weiterlaufen und im hohen Gras mich trainieren.
Ja. Oh, ich hätte ja auch gerne mal wieder Pokémon.
Ja. Ja, und das funktioniert alles ganz gut. Das ist, ist zwar auch mit diesem Stift-Ding sie dabei, aber den benutze ich eigentlich gar nicht. Braucht man auch bei den Spielen nicht, die ich jetzt habe, nicht. Und man gewöhnt sich eigentlich an das rotzige Display.
Das rotzige Display.
Ja, Entschuldigung, das hat Pixel so groß wie Briefmarken.
So schlimm.
Also das einzige Gerät, was mich ja noch interessiert hätte, wäre ja der Nintendo 3DS XL gewesen. Was eigentlich nur ein Nintendo 3DS mit einem größeren Display ist. Problem an der Sache ist, es ist exakt dasselbe Display wie im 3DS, nur aufgeblasen. Einfach nur größere Pixel.
Du hast hier Pokémon X und Y, oder was?
Ich habe Y. Ich habe nicht beide. Y. Ich habe nicht beide. Oder hattest du Rot und Blau?
Gottes Willen. Sehe ich aus wie von reichen Eltern?
Ich habe
ein X. Ich konnte mit Mühe und Not eine Version mir leisten, ja. Ich habe hart für gespart.
Ich habe mir X und Y gekauft, damit ich ja alle Pokémon mir sie gegenseitig schenken kann.
Ich hatte die rote Edition.
Ich hatte die blaue.
Oh, hätten wir voll tauschen können.
Ja, hätte, hätte Fahrradkette, ne?
Oh.
Dumm, dass wir uns 5 Jahre zu spät getroffen haben.
Ich hatte auch kein Kabel.
Ja, das hätte ich gehabt.
Ey, was hattest du denn für einen Gameboy?
Normalen Gameboy. Gameboy.
Gameboy.
Ja.
Ich hatte einen Gameboy Pocket. Waren die kompatibel?
Bonze. Wahrscheinlich noch der mit dem High-Contrast-Display oder so.
Was?
Ja, gab so ein 30%. Es gab erst den Game Boy Pocket und dann gab es einen Game Boy Pocket, der noch...
Scheiße, Quatsch, nein.
Natürlich, es gab einen Game Boy...
Den Game Boy Color gab es dann noch.
Es gab vor dem Game Boy Color und zwischen dem normalen Game Boy Pocket gab es einen Game Boy Pocket, der ein 30% besseres Display hatte. Ja.
Hier, du meinst den Game Boy Light.
Nee. Der hieß Game Boy Pocket.
Nein, hier steht Game Boy Light basiert auf dem Game Boy Pocket. Der ist jedoch etwas größer und besitzt eine zuschaltbare grüne Hintergrundbeleuchtung.
Nee.
Er hat das schärfste Display aller Monochrom Game Boys.
Ja, vielleicht doch. Was weiß ich.
Außerdem hier beim Game Boy Pocket ist das Display kontrastreicher als beim normalen Game Boy.
Siehste?
Ja, ich weiß. Ich habe einen normalen Game Boy gesehen und habe gedacht, das ist ja Matsch. Darauf konnte man mal was erkennen. Da können auch nur Kinder was erkennen. Viel Fantasie.
Das stimmt allerdings. Also,
letztens hatten wir da einen Gameboy und den angemacht. Ich habe gedacht, das Display wäre kaputt. Aber nee, das soll so sein.
Ja. Aber ich hätte auch ein Gameboy-Kabel gehabt von normalem Gameboy auf Gameboy Color.
Aha.
Weil mein Bruder nämlich einen Gameboy Color hatte. Ne?
Konnte mit einem neuen Link-Kabel.
Ja, natürlich, immer neue Linkkabel. Das muss man ja die nicht, die muss man ja neu kaufen. Das ist ja die Hälfte des
Revenue. Dem ein Adapter beilag, war das Spielen zwischen alten Gameboy und Gameboy Pocket. Weil hätten wir noch den Adapter gebraucht.
Oh ja, Gott. Du. Jeweils für 29 Euro zukaufbar. Das ist wie bei Apple.
Die kannst du aber auch nur ein halbes Jahr nach Release kaufen. Danach gibt's sie nicht mehr.
Nie wieder.
Nicht mehr zu erwerben.
Das Gerät selber gibt's noch 25 Jahre so in der Produktion, aber die Adapter gibt's nie wieder.
Versuch mal für den Game Boy
Advance SP
ein Original-Netzteil zu kriegen. Ist nicht möglich. Wird nicht verkauft.
Ja, gut, der gibt es auch seit 10 Jahren nicht mehr oder so.
Ja, aber selbst das Kabel, also nur das, ich wollte ja eigentlich nur das Kabel mit dem vernünftigen Stecker. Alle, die das haben, sind so klug, das nicht mehr aus der Hand zu geben, weil Nintendo die einzigen sind, die den Stecker so bauen, dass er auch tatsächlich da reinpasst. Anderen ist er immer entweder ein ganz, ganz kleines bisschen zu groß oder ein ganz kleines bisschen zu klein.
Okay. Schlimm, schlimm.
Jetzt habe ich so einen Stecker, den muss man quasi da so reinrammen. Und das ist noch eins der besseren Kabel.
Oh je.
Game Boy.
Ja, aber Nintendo 2DS, voll supi.
Wenn du glücklich bist, so zufrieden, wie du gerade grinst.
Macht Spaß.
Jetzt will ich sowas auch.
Ah ja, und ich habe noch ein Spiel.
Bonzenkind.
Weil, Achtung, Street Fighter 4 kam es auf Amazon, also 3DS-Titel, für 8 Euro. Da ich so,
okay. Insta-Buy!
Ja, One-Click-Buy. Scheißegal. Einfach kaufen.
Video ja. auf YouTube an. Egal, kaufen.
Für 8 Euro ist es scheißegal. Das ist wie auf iOS umsonst. Einfach runterladen. Ja, ja, genau. Also Nintendo 2DS ist jetzt nicht die tollste Qualität. Man kriegt schon das, was man bezahlt, aber es tut seinen Dienst und man kann Nintendo-Spiele spielen. Was will man denn noch?
Tja. Das ist jetzt so quasi die Billo-Version vom 3DS. Jo. Oder was ist das?
Ja, weiß ich nicht, ob das die Billo-Version ist. Ich glaube, der 3DS fühlt sich nicht wertiger an, aber der hat halt diesen 3DS, diesen 3D-Schnickschnack nicht. Und ich habe den 3DS so in diversen Schweinemärkten ausprobiert. Das hat mich jetzt nicht so angesprochen, dieses 3D-Schnickschnack. Du musst halt immer exakt wirklich aus dem gleich perfekten Winkel drauf gucken, damit das auch wirkt. Wenn du halt einmal aus dem falschen Winkel drauf guckst, dann siehst du halt zwei Bilder und es sieht scheiße aus. Was dann, und ich habe auch bei ganz vielen Leuten gelesen, die dann einfach sagen, ja, ich habe die meiste Zeit den 3D-Effekt aus, weil entweder nervt er mich oder es nützt nichts. Oder wenn man unterwegs irgendwie in der Bahn ist, dann kann man es nicht immer so im perfekten Winkel halten. Und deswegen habe ich gedacht, so ja, pff, dann brauche ich das auch überhaupt nicht. Und dann statt 160 Euro für den normalen 129 Euro. Und dann halt das Bundle war einfach unschlagbar. Also 99 Euro inklusive Spiel, hallo.
Ja, klar.
Also es war wirklich so, you make me do it.
Schweine! Dreckskapitalisten.
Ja.
Kommen wir zu anderen Dreckskapitalisten.
Auf jeden Fall.
Ich habe noch einen Film gesehen.
Gott. Ja.
Ja, ich hatte viel Zeit. Viel zu viel. Ja. 12 Years a Slave. Keine Ahnung, wie auf Deutsch heißt, wahrscheinlich 12 Jahre Sklave. Oder? Semi-britisch, oder vielleicht heißt er auch. Nein, der heißt auf Deutsch 12 Years a Slave.
Der wurde noch nicht übersetzt, wahrscheinlich.
Sehr grandios.
Mit Pitt Brett?
Ja, ja, der spielt da eine Rolle, ja. Hey, Benedict Cumberbatch spielt auch eine Rolle.
Der Benny.
Ich habe langsam das Gefühl, er spielt in jedem Film mit.
Ja, ich meine, wenn man nur drei Folgen Sherlock im Jahr macht, hat man viel Zeit.
Keine Ahnung warum, aber irgendwie flimmert der Kerl dauernd über meine Netzhaut. Das ist also. Twelve Years a Slave basiert auf einer Autobiografie, und zwar der Autobiografie von Solomon Northup, einem Mann, der Sohn eines freigelassenen Sklaven war, und zwar Anfang des 19. Jahrhunderts geboren wurde im Staat New York.
Mhm.
Damit war er ein freier Schwarzer, was jetzt zu dieser Zeit so 1840er oder so, 1830er, ich weiß gar nicht mehr, ganz exakt ein nicht mal unbedingt so überraschender Zustand ist für einen schwarzen Mann in den Nordstaaten der USA. Da die meisten Nordstaaten zu diesem Zeitpunkt sowieso die Sklaverei schon abgeschafft haben und die meisten, fast alle, oder mindestens mal drei Viertel der schwarzen Bevölkerung oder so sind zu den 1840er Jahren in den Nordstaaten wohlgemerkt schon frei. In den Südstaaten hingegen existiert natürlich bis zum amerikanischen Bürgerkrieg, das heißt bis in die 1850er Jahre hinweg, die Sklaverei.
Mhm.
Das heißt, tendenziell ist erstmal jeder Schwarze dort ein Sklave. Nun gab es das Phänomen, dass Schwarze entführt wurden aus dem Norden und in den Süden in die Sklaverei verkauft wurden.
Also freie Sklaven. freie Menschen verkauft werden, wieder zurück in die Sklaverei quasi.
Was heißt zurück? Die halt vielleicht auch noch nie Sklaven waren oder also. Deren Vorfahren keine Sklaven waren. Also einfach, weil sie schwarz sind, gell?
Okay.
Weil als Schwarzer hast du im Süden quasi keine Rechte gehabt. Mhm. Und du konntest da ganz gut Geld verdienen mit, musstest halt nur jemanden da locken.
Ja.
Und Solomon Northup wurde halt von zwielichtigen Gestalten Richtung Süden gelockt und in Washington D.C. dann
versklavt?
Ja, so halt ausgetrickst und in Ketten gelegt und dann im Geheimen nach Süden geschafft.
Hm. Okay.
Und dann die Sklaverei verkauft. So dass er auf Plantagen in Georgia, Mississippi.
Ja, klingt das, glaube ich.
Ja, irgendwo da, also um so um den Mississippi herum, irgendwo dann auf Plantagen arbeitet er. Mhm. Wird da aufgekauft von dem Herrn, der von Benedict Cumberbatch gespielt wird. Mhm. So ein Plantagenbetreiber, der behandelt ihn auch ganz gut und so. Und er versucht halt zu überleben in dieser Welt und seine Vergangenheit nicht zu vergessen und versucht halt irgendwie, dass er irgendwann da rauskommt. Aber er ist halt schon ziemlich fertig, weil er ist ja eigentlich ein freier Mann, aber
ja.
Er ist in einem Unrechtssystem gefangen. Er kann nicht sagen, dass er frei ist, weil glaubt ihm keiner. Wenn er das zu lautstark behauptet, wird er ausgepeitscht.
Ja. Schwierig.
Kommt zu gewissen Problemen, woraufhin er dann die Plantage wechselt. Letztendlich dann landet bei einem Plantage, die geleitet wird von einem oder gehört einem Edwin Epps, der wird gespielt von Michael Fassbender. Mhm. Den kennt man ja, den Michael.
Oh ja.
Kennst du nicht?
Sagen, der Name sagt mir irgendwas.
Ja, doch, denn. Ach, was weiß ich.
Ist auch nicht so wichtig.
Ja, ich weiß nicht. Der Film behandelt ein schwieriges Thema. Es passt. Das Buch ist relativ bekannt, dieses 12 Years a Slave, die Autobiografie. Wird in den USA auch relativ häufig gelesen. Das kann man sich auch irgendwo runterladen. Ich meine, ist ja kein Copyright oder sonst irgendwas mehr drauf. Mhm. Kriegt man ja quasi überall. Es kam jetzt zum Herbst des vergangenen Jahres, wo der Film in amerikanische Kinos kam, auch neue Editionen davon raus, also auch eine neue kritische Edition des Buches kam heraus, also eine Edition, die das Buch wissenschaftlich behandelt. Mhm. Es ist eine ziemlich grausame Geschichte. Und das ist auch so, der Film versucht irgendwie so die Grausamkeit der Sklaverei zu bannen. Und weiß nicht, ich fand den Film irgendwie eigenartig. Also, es gibt so Szenen, wo wirklich dann, also, hast du mal den Film von da, diesen Kreuzigungsfilm da von
Mel Gibson.
Mel Gibson, jetzt hätte ich fast Mel Brooks gesagt.
Das war auch eine schöne Alternative.
Ja, von Mel Gibson gesehen, da gibt's doch diese berühmte Folterszene, die irgendwie so 7 Minuten dauert oder so. Gell?
Passion of Christ. Nein, habe ich nie gesehen.
Echt nicht?
Nö.
Also gibt's eine Folterszene, wo er auch ausgepeitscht wird und die Szene ist halt in, wie sagt man bei Filmen, erzählte Zeit und Erzählzeit sind gleich. Also.
Ja, also, ja.
Und so in der Szene gibt es auch zum Beispiel in 12 Years a Slave. Mhm. Wo halt ausgepeitscht wird und du musst das volle Ding durchziehen. Geht dann 5 Minuten. Und viel Geheul und viel Geschrei und
finde ich immer schwierig.
Und alle leiden irgendwie drunter und
wer ist alle?
Ja, auch irgendwie, es gibt auch der Brad Pitt, der spielt auch so, oder wie ist das? Irgendein Weißer sagt halt auch so, ja, du musst dich halt, ja genau, es gibt einen Ex-Aufseher, der halt auch irgendwie so mal unter die Sklaven geregt als Arbeiter, weil er irgendwie Schulden hat oder so, gerne, er sagt halt auch so, ja, die Aufseher, die verbiegen sich halt selbst und so, weil kommst damit eigentlich nicht klar, dass du da Menschen dauernd auspeitscht und so. Wobei das ist alles ein bisschen, ist teilweise auch ahistorisch, weil es ist irgendwie, man versucht ein riesiges Thema, wirklich, die Sklaverei hat über 200-300 Jahre in Nordamerika existiert, gell, und die versuchen ein riesiges Thema sehr emotional in einen 2-stündigen Film zu bannen.
Ja. Schwierig.
Und ich fand diese Emotionalität, die war irgendwie so eigenartig, gell, so, weißt du, so pure Brutalität wird da so ausgekostet, so bloß, dass die Brutalität da nicht mehr zu so Symbol war, sondern die war dann irgendwie so, das ist ein Zweck an sich, weißt du, also, das war dann nur noch brutal, das war dann nicht mehr, oh, die Sklaverei ist so schlimm, sondern es war halt nur noch brutal und weißt du nicht mehr, wo besteht jetzt gerade hier der wollen die jetzt Gewalt zeigen oder wollen die zeigen, dass die Sklaverei schlimm war? Also
vielleicht ist das für die das Gleiche. Ich habe da öfter das Gefühl, dass Filme gerne mal dann so ausgiebige Gewaltdarstellungen machen, um halt zu zeigen, wie schlimm das alles war. Was ich dann immer ein bisschen schwierig finde, weil sowas will ich mir eigentlich gar nicht angucken.
Also das ist dann am Ende schon, bist du schon irgendwie mitgenommen. Das ist also ziemlich emotional, wie er mit seiner Familie wieder vereint wird. Ich meine, das kann man ja im Titel ablesen, 12 Jahre als Sklave. Also er kehrt am Ende zu seiner Familie zurück. Die Frage ist nur, was er dazwischen erlebt. Gell? Und da wird eben so, das Buch ist auch nicht unumstritten. Gell? Also Solomon Northup hat auch in dieser Autobiografie eine sehr einzigartige Perspektive, weil er eben gebildet ist. Gell? Mhm. Der erlebt nicht das klassische Sklavenleben. Es gibt auch Autobiografien von Menschen, die in der Sklaverei groß geworden sind.
Okay.
Also die dann nach dem Bürgerkrieg ihr Lesen, Schreiben gelernt haben und ihr Leben aufgeschrieben haben. Gell? Mhm. Und die liefern teilweise aus sehr, sehr vielen Aspekten ein sehr ähnliches Bild. Gell? Aber Solomon Northup war halt auch ein Aktivist. Gell? Der hat dann, nachdem er befreit wurde, halt auch gegen die Sklaverei gearbeitet, gell? Und auch in diesem Sinne ist vermutlich auch dieses Buch entstanden.
Ja. Also du meinst, es ist quasi...
Das ist ein Buch, das ist schon sehr sinnvoll und das ist auch eine ganz tolle Quelle und so weiter, aber die muss man schon auch in ihrem historischen Kontext betrachten.
Okay. Und
das ist eine sehr grausame Geschichte, ja. Wirklich, ja. Ohne jede Frage. Aber es ist auch irgendwie, das ist so ein Geschmäckle. Das ist also diese Perspektive, die eigentlich Solomon Northup da drauf hat, davon entfernt sich das irgendwie und es wird dann so, das ist so, dafür sind nur so zu Gewaltdarstellungen, es war so schlimm.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, ich bin damit irgendwie nicht so wirklich so zufrieden.
Naja, also um nochmal auf die Passion Christi zum Beispiel zurückzukommen, wenn das Buch dann, wie heißt es, Passion of Christ, wie auch immer, also den Film zum Beispiel, der ist ja damals so groß durch die Medien gegangen, eben weil er diese elendlange Folterszene drin ist. Und das war eigentlich so einer der Gründe, warum ich ihn nicht gesehen habe. Weil ich habe einfach keine Lust, mir sowas anzugucken. Aber auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch Leute, die sowas wieder toll finden und deswegen...
Nee, also der Film hat wirklich mehr. Also der hat wirklich eine tolle Handlung und behandelt ein wichtiges Thema, was jetzt zum Beispiel in Europa jetzt vielleicht nicht unbedingt so die Bedeutung hat wie in den USA. Für Amerikaner hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil ja heute noch gewisse Nord-Süd-Staaten Unterschiede haben. Und
ja.
Der Bürgerkrieg für die der wichtigste Krieg der letzten 200 Jahre war. Also.
Tja. Noch was dazu?
Hier wird zitiert auf Wikipedia aus Slate Magazin. 12 Years a Slave ist eine Geschichte über einen Mann, der zu seiner Familie zurückkehren möchte, die eins zu seiner ermöglicht, mit dem Protagonisten zu empathisieren. Möglicherweise brauchen wir eine Geschichte in diesem Stil, um begreifen zu können, wie es ist, versklavt zu sein, aber es bringt eine verzerrte Sichtweise auf das Thema.
Warum?
Naja, weil Northup ist quasi die Ausnahme schlechthin. Er ist ein gebildeter, freier Mann, der versklavt wird, also in das System reingezwungen wird und sich dann daraus wieder befreit. Das ist so quasi so, da kannst du an zwei Händen abzählen, wie viele Menschen es gab.
Ja, aber deswegen ist auch die Sicht nicht verzerrt.
Naja, es ist also es ist schon eine sehr einzigartige Sicht auf die Sklaverei. Weil er kommt halt aus einer ganz anderen Welt, wird da reingezwungen, ist da eine Weile drin und geht wieder raus. Und ist quasi nicht so, ist nicht aufgewachsen mit der Perspektive, ich bin als Sklave geboren, ich werde immer Sklave sein.
Ja, und das bedeutet, dass er wahrscheinlich das dann noch ein bisschen schlimmer empfunden hat als jetzt der 0815 Sklave.
Nein, aber anders. Andere Perspektive. Schlimmer oder nicht schlimmer, weiß ich nicht, aber.
Ja, gut, andere Perspektive, aber letztendlich, was soll denn dann daran anders sein? Ich meine, schlimm wird's für ihn. Also, wie denn anders? Was?
Es ist eine andere Empfindung, wenn du da drin geboren bist. Es ist doch eine andere Weltsicht. Er hat ja immer noch diese Hoffnung.
Ja.
Es ist halt so, es ist auch so ein bisschen so Heldengeschichte, gell, so.
Oh.
Er schafft es, sich da selbst raus zu befreien.
Mhm.
Indem er halt, der Brad Pitt ist halt dann so jemand, der einen Brief für ihn weiterleitet, woraufhin ihn seine Freunde abholen. Ende Gelände.
Das geht?
Hm?
Er schickt einen Brief und wird abgeholt, so leicht kommt man aus der Sklaverei raus?
Ja, also es kommt halt ein Weißer dorthin und sagt halt, ich bürge für diesen Mann, ich kenne ihn. Er ist ein freier Mann.
Ja, gut.
Wie soll das im 19. Jahrhundert anders funktionieren?
Was weiß ich? Einmal Sklave, immer Sklave.
Dann sagt der Sklavenbesitzer halt so, der Nigger gehört mir, gell?
Ja, eben. Und also, dann?
Und dann fragt der Sheriff halt, ja, wie hieß denn ihre Frau mit Mädchennamen und so? Und dann sagt er, ja, wie ist so? Meine Kinder heißen so und so und so. Und dann, ja, okay. Dann sind sie offensichtlich der.
Okay.
Solomon Northup hat später noch Prozesse gegen den Sklavenverkäufer geführt und gegen, da hat er aber verloren, weil er nicht als Zeuge aussagen durfte, weil er schwarz war.
Oh Gott.
Was?
Oh Mann. Er hat verloren, weil er nicht als Zeuge aussagen durfte.
Oh. Ja, er war schwarz. Durfte nicht vor Gericht aussagen.
Ja, schon klar. Wie bescheuert ist das denn?
Naja, das Rechtssystem hat auch implementiert, dass Schwarze keine Menschen sind. Sind zumindest keine Personen im Sinne des Staates.
Hm.
Sind halt Nigger.
Hm.
Wir werden auch im ganzen Film immer nur als Nigger oder so angesprochen, nicht als Menschen.
Ja, ne, klar.
Ich meine, das ist natürlich auch so eine Ideologie, die du zurechtlegen musst, weil sonst kommst du ja damit nicht klar. Aber
ja. Und würdest du den Film empfehlen?
Ja. Sonst würde ich nicht drüber reden.
Weiß ich nicht. Kann ja auch sein, dass das.
Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich Filme empfehlen würde. Weiß ich. Manch einer findet sich da jetzt vielleicht von angesprochen, oh, das ist aber was, was mich interessiert, oder das kann man mal drüber nachdenken oder so. Und andere, Politik, Geschichte, das sind meiner Meinung nach beides vollkommen verständliche Sichten auf das Leben. Und
ja, aber es gibt ja Filme, so sagst du, die würde ich nicht mal gucken, wenn ich betrunken bin. Und es gibt ja Filme, die du sagst, ja, die kann man sich angucken.
Ja, das kann man sich angucken. Okay. Also zum Beispiel Passion of Dingsda oder wie das heißt, das würde ich mir nicht nochmal angucken. Aber das ist ein Film, den kann man sich vielleicht mal angucken und drüber nachdenken. Und aber ich denke, es lohnt auch, auf diesen Film und auf die Geschichte kritisch zu schauen. Aber es ist auch ein netter Ausgangspunkt, um sich vielleicht mal mit der Sklaverei in Nordamerika beziehungsweise der Geschichte der USA zu beschäftigen, wenn man sich für sowas interessiert.
Okay. Also durchweg positiv eigentlich.
Die Welt ist nicht gut und böse.
Doch.
Naja, nächstes Thema.
Ich habe Mad Men weitergeschaut. Ich habe das letzte Mal irgendwie vor Monaten darüber geredet und das war, weiß ich nicht, wo ich da war, Season 1, 2 oder 3. Und ich habe jetzt Season 4 und 5 geguckt und die 6. angefangen. Und ist nach wie vor eine tolle Serie, die man zwar mögen muss, weil das ist so nicht mit viel Spannung, sondern eher so Charakterentwicklung und Langzeiterzählung, aber macht nach wie vor extrem Laune, weil man sich halt da, wenn man sich einmal dieses Werbebusiness und dieses Leben dieser Personen da eingedacht hat, dann nimmt einen das alles ziemlich mit. Wo jetzt ein Außenstehender sagen will, was du nicht alle Tassen im Schrank, dass du dir 45 Minuten anguckst, wie Donald Draper mit seiner Sekretärin redet.
Ja.
Aber
weiß nicht, ich konnte mich irgendwie nicht mehr damit identifizieren.
Nee, die erste Staffel war auch eher so, boah, muss das sein? Aber so, man hat am Anfang, also ich habe am Anfang gemerkt, dass die Geschichte schon irgendwie auf Langzeiterzählung ausgelegt ist. Also ich habe da manchmal so das Gefühl, es gibt so Serien, da sollst du irgendwie über die Situation oder die Geschichte irgendwie soll dir gefallen oder da sollst du drüber lachen. Und es gibt so Produktionen, die sind einfach so auf Langzeiterzählung angelegt, dass du dich so irgendwie, die Charaktere werden immer tiefer und du lernst sie immer besser kennen und deswegen fesselt dich das. Und das ist auf jeden Fall so eine Serie. Und wenn man da einmal drin ist, dann kann man die auch bis zum Ende gucken. Das ist dann egal. Ja, das ist mehr so ein Heads-up über Mad Men. Ist immer noch gut und ich bin bald fertig.
Mhm. Na, wenn du meinst.
Ja.
War's das schon, okay.
Ja, da gibt's nicht so viel zu sagen drüber.
Ja, nächstes Thema. Ja. Ich habe ein Buch gelesen.
Schockschwere Not.
Ein Buch, über das ich reden möchte. Ein Buch, dessen Autornamen ich gerade vergessen habe. Schauen wir mal in der Alleswissen-Datenbank nach. Amazon. Ein Buch von Ernest Cline. Ernest Cline wurde mir empfohlen über die Wired, auf der der Felix Schwenzel.
Ja.
Er hat nämlich auf einen Wired-Artikel verlinkt, in dem angekündigt wurde, was nächstes Jahr jetzt so in die Kinos kommt, was man so als Nerd sich der Nerdkultur zugehörig fühlender oder fühlende, was einen da interessieren könnte an Filmen, Serien, was auch immer. Und da war auch, stand auch dabei, dass das neue Buch von Ernest Cline jetzt vermutlich im Herbst 2014 dann erscheinen würde. Und ich so, ja, und sein letztes Buch wäre ja so toll gewesen und so weiter. Und dann habe ich mal geguckt, was eigentlich sein letztes Buch war, und das heißt Ready Player One. Und Ready Player One ist eine eine Geschichte, die irgendwie faszinierend ist. Also das Spiel 2044, fängt so 2040 an ungefähr, und der Hauptcharakter ist Wade Watts. Wade Watts wächst auf quasi in den Slums vor der Stadt. Aus seiner sehr tristen Umgebung, die auch von Kriminalität, Drogen und so weiter gekennzeichnet ist, und Konzerne beherrschen die Welt, also so dieses Cyberpunk-Thema. Mhm. Aus dieser tristen Umgebung flieht er in die Oasis. Die Oasis ist eine virtuelle Realität, die man auch nutzt über so Datenbrillen und über, wenn man richtig Kohle hat, auch über Anzüge, die Empfindungen auf der Haut hervorrufen und so weiter. Also man kann wirklich über technische Apparate wirklich voll in diese virtuelle Realität absinken oder eintreten. Diese virtuelle Realität wurde geschaffen von einem Programmierer, der in den 80er Jahren Jugendlicher war, und er verstirbt nun gleich zu Beginn des Buches und lobt seine Erbschaft aus zu einer Art Wettbewerb, das sich so gestaltet, dass er sagt, ich habe irgendwo in der Oasis ein Easter Egg versteckt. Und wer das findet, erlangt meinen Konzern, dem die Oasis quasi gehört, und ein gewaltiges Vermögen. Und so entwickelt sich um diesen Wettbewerb dann eine richtige Kultur, die vor allen Dingen sich mit der 80er-Jahre-Kultur auseinandersetzt, weil darin versucht wird, Hinweise zu finden auf das Easter Egg, beziehungsweise man muss, um dieses Easter Egg zu erreichen, drei größere Rätsel lösen und Aufgaben erfüllen, die dann wiederum nach der Lösung dieses der jeweiligen Rätsel gestellt werden, und bis man dann letztendlich beim eigentlichen Easter Egg angekommen ist. Was Wade dann gleich zu Anfang offenbart, ist, dass er das Easter Egg finden wird.
Wie er offenbart, dass er das finden wird.
Ja, Wade Watts ist auch der Erzähler der Geschichte.
Ach so, okay.
Ich dachte, und er erzählt,
stellt sich hin und sagt, ich werde dieses Ding finden.
Nein. Der Wade Watts ist der Ich-Erzähler und erzählt es aus in der Vergangenheit und erwähnt gleich zu Beginn, dass er das sein wird, der das finden wird. Und das Buch handelt dann darum, quasi davon, wie das geschieht.
Das heißt, er spoilert im Grunde vorher und erzählt dann alles hinterher.
Ja, was heißt der Spoiler? Das ist halt so.
Ist der nicht die Spannung irgendwie raus?
Überhaupt nicht.
Okay.
Ich fand das Buch unglaublich spannend. Also, wenn man irgendwie mit Nerdkultur was am Hut hat und auf Videospiele steht und auf Internet und auf Filme der 80er oder was weiß ich. Es ist unglaublich spannend.
Also von außen klingt das jetzt so. Er sagt, dass er das holt und erklärt dann im Grunde nur noch, wie er es...
Ja, aber macht. Wenn er über 500 Seiten erklärt, wie er das schafft, dann, weil du bist ja also teilweise dann nicht mehr so sicher. Also.
Okay. Ach. Ja, man muss es wahrscheinlich gelesen haben, um das zu...
Es ist wirklich spannend. Also...
Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gelesen?
Ich habe die deutsche Übersetzung gelesen aus lauter Faulheit.
Diese Faulheit?
Weiß nicht. Ich hatte irgendwie keinen Bock auf Englisch. Aber das Englisch ist auch nicht schwierig. Man kann es auch ohne Probleme auf Englisch lesen. Das ist keine schwierige Sprache.
Englisch?
Nein, die Sprache, die Ernest Cline nutzt, ist nicht so komplex. Ja. Weil eben auch da nicht, die Figur ist auch nicht so gebildet unbedingt. Weiß nicht.
Ja.
Hier, die Kurzbeschreibung auf Amazon lautet, steht auch hier Wade Watts erkennt in einem Online-Game den ersten Hinweis auf den unsagbar wertvollen Schatz. Plötzlich ist Wade eine Berühmtheit, aber er gerät auch in das Visier eines Killer-Kommandos. Kommandos. Es gibt eben ein Unternehmen, das Dienste anbietet in der Oasis, gell? Und dieses Unternehmen möchte gern die Oasis quasi übernehmen und hat quasi dafür in der Oasis eine Armee aufgebaut, die nach dem Schatz sucht.
Okay.
Das ist also ungefähr 90% der Handlung spielen in dieser virtuellen Realität und zwar auch in den Regeln dieser virtuellen Realität. Es ist total absurd teilweise und es ist unglaublich komisch und keine Ahnung, faszinierend.
Und es gibt keine Kindle-Edition. Krass.
Wieso? Kann ich dir schicken?
Ich meine jetzt auf Amazon direkt.
Hast du mal Spotlight benutzt?
Ah, doch, da gibt es. Nein, es geht mir nur darum, ob es das... Ich meine, es ist ein Sci-Fi-Book offensichtlich, was sich mit Technik auseinandersetzt und dann gibt es keine Kindle-Version.
Ja, was ist mit Technik, ja?
Ja, nee, gibt's doch, habe ich nur nicht gefunden. Haben sie gut versteckt gehabt.
Der Rezensent Wolkentreiber schreibt, habt ihr nicht auch schon mal davon geträumt, im schnöden Alltag zu entfliehen, eine Welt zu flüchten, in der man tun und lassen kann, was man will, in der man strahlender Ritter, ein fliegendes Känguru sein kann? Ja. Hat ein, Ernest Cline hat sich in seinem Debütroman ein unglaublich geniales Szenario erdacht, eines, was bisher noch kaum so vorhanden war. Die Welt, wie er sie malt, sie könnte 2044 wirklich so aussehen. Die Menschheit bekriegt sich an allen Ecken und Enden. Also die Welt, in der Wade Watts eigentlich lebt, die ist wirklich beschissen. Es gibt keine Energie, also es wird nur von der großen Energiekrise gesprochen. Gell? An was es fehlt, ist Strom.
Es fehlt Strom?
Ja, das Einzige, was wirklich zuverlässig mit Strom versorgt, sind die Server der Oasis.
Okay. Aber was ich ja so eine interessante Begebenheit finde, jetzt so vom, was du mir so erzählt hast, ist, dass die diese Welt von Konzernen regiert wird, aber dieses Rückzugsgebiet für die Nerds quasi von einer Firma gehört.
Naja, was heißt, die Oasis ist nicht das Rückzugsgebiet für die Nerds. Die Oasis ist eine virtuelle Welt, in der quasi alle sich aufhalten.
Ah, okay.
Du gehst in der Oasis zur Schule. Du gehst dort einkaufen. Du machst alles darin.
Okay. Ja, es klang so, als ob das nur so ein Nerd-Ding wäre.
Alle sind da drin. Okay. Alle. Und zwar sind alle den größten Teil des Tages darin und versuchen dieser wirklich tristen Welt zu entfliehen.
Okay, jetzt verstehe ich das.
In der sie da leben. Je nachdem, ob sie mehr Kohle haben oder nicht, haben sie halt einen besseren Anschluss oder nicht oder einen besseren Anzug oder nicht. Und
okay.
Und Wade Watts ist halt noch so eine interessante Gestalt, weil Wade Watts ist quasi damit groß geworden. Gell? Also er hat keine Eltern mehr, er ist weise und der wurde in der Oasis großgezogen. Der ist ja quasi schon in den Kindergarten gegangen.
Okay.
Der hat mit Spielen in der Oasis schreiben gelernt und lesen und ja, atomare Kriege schreibt jetzt hier noch ein Rezensent, es gibt, da wird halt auch erwähnt, ja, in den Nachrichten kam mal wieder, dass irgendeine amerikanische Großstadt in Flammen aufgegangen, in einer Staubwolke aufgegangen wäre.
Schick.
Also es ist halt wirklich total desaströse Zustände.
Und noch eine Frage zu Oasis. Ist das eher so Matrix-Style, dass man da quasi so dann so regungslos liegt, aber der Geist ist quasi in dieser
Nee, Oasis? Du setzt dir halt so eine Datenbrille auf.
Und das heißt, alle Bewegungen führst du dann trotzdem aus? Also dein Körper
bewegt sich. Das habe ich nicht so ganz kapiert.
Okay.
Anscheinend nicht.
Okay.
Aber wie das genau funktioniert, das weiß ich dann wiederum auch nicht. Also du bewegst irgendwie die Finger oder so oder du hast irgendwie so Handschuhe an und diese Handschuhe würden irgendwie deine Bewegungen registrieren. Also, aber so ganz genau wird das nicht erklärt.
Schade. Naja.
Das wird aber selten erklärt in Romanen, in denen so virtuelle Realitäten so eine große Rolle spielen.
Ne? Ja klar, muss man sich halt nicht so viel Gedanken drüber machen vorher.
Also es spielt schon eine Rolle. Es wird auch immer wieder genau dann erklärt, dass er so einen Anzug hat oder so oder Handschuhe oder dass es gute und schlechte von diesen Datenbrillen gibt, die mal eine gute oder eine schlechte Auflösung haben und so weiter. Also
das Auflösungsproblem selbst zu dem Zeitpunkt noch nicht gelöst.
Ja, nee, nicht Auflösungsproblem, aber dass halt die 3D-Darstellung bei den guten Datenbrillen deutlich besser ist.
Okay.
Aber er benutzt zum Beispiel auch, es gibt unglaublich viele Anspielungen in diesem Buch. Also benutzt auch Wikipedia. No. Will Wheaton ist Publikumspräsident des Internets. Zusammen mit Cory Doctorow. Also er ist Nutzerpräsident, die beiden sind Nutzerpräsident und Nutzervizepräsident der Oasis.
Oh je. Das nervige Kind aus Star Trek ist Präsident.
Er ist Vizepräsident. Cory Doctorow ist der Präsident.
Gott sei Dank, ich dachte schon.
Der Nutzerpräsident. Also, wir haben auch so ein Mitspracherecht, aber eigentlich gehört das ganze Ding diesem Unternehmen.
Also, da wird quasi Demokratie gespielt, so wie hier auch.
Und der eigentliche, also das ist halt sehr, ist halt die ganze Rahmengeschichte ist noch so eine ganze Anspielung auf alle möglichen Cyberpunk-Romane wie Necromancer oder Avalanche-Trilogie oder. Und das ist, der Staat zum Beispiel ist einfach nur noch ein Witz, gell? Also er verschafft sich eine neue Identität, indem er sich irgendwie so auf so eine Art eBay Zugangscode für die staatliche Stelle kauft, die die Personendaten verwaltet. Hm. Und damit klickt er sich einen neuen Namen und eine Biografie und
ja, warum nicht?
Da steht dann auch so, irgendwo steht im Buch aus, war erschreckend, wie billig die Codes waren.
Ich sag nur atomare Sprengköpfe.
Hier schreibt jemand, das Buch ist ganz klar eines, das man wahrscheinlich eher dann lesen sollte, wenn man sich wirklich sehr für Sci-Fi, Technik, Computerspiele und die 80er Jahre interessiert.
Hm. Naja. Warum nicht?
Aber die eigentliche Story ist schon ziemlich spannend. Tja.
Auch das werte ich jetzt mal als Empfehlung.
Ja, das empfehle ich auf jeden Fall definitiv. Wie gesagt, für Menschen, die sich für die genannten Rahmenthemen interessieren, ist es sicher sehr interessant.
Wunderbar.
Ja.
Dann ist mir noch eingefallen, dass wir noch gar nicht über Sherlock geredet haben.
Noch nie, oder?
Nicht über die neue Staffel.
Schrecklich.
Ja.
Wann hätten wir das denn tun sollen?
Jetzt? Ja, ich keine Ahnung, es kommt mir schon wieder wie Jahrzehnte vor, dass das durch ist.
Mhm.
Gut, Sonntag war die letzte Folge, ne? Oder war schon vorletzte Woche Sonntag? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es dieses Jahr.
Ich glaube Sonntag.
Die letzten zwei, drei Wochen gab es die neue dritte Sherlock-Staffel. Hast du die gesehen?
Sherlock? Mhm. Die neueste Staffel? Ja, klar. Natürlich. Okay. Das ist doch sowas, das guckt man doch, oder?
Ja. Irgendwelche Meinungen dazu? So gut, schlecht, besser als die Vorgänger?
Beschissen, gucke ich nicht wieder.
Okay.
Ja, nee, ehrlich gesagt, ich kann mich fast nicht mehr an die ersten beiden Staffeln erinnern.
Gut, ich kann mich auch fast nur noch an die letzte Folge der zweiten Staffel erinnern, wo er von dem Hochhaus springt.
Ja, genau.
Vielleicht sollte man die einfach nochmal gucken.
Nee, ganz ehrlich, es ging mir auch bei Staffel 1 und bei Staffel 2 so, dass ich am Ende der Staffel nicht mehr wusste, worum es eigentlich ging.
Ja, wobei das auch voll eigentlich ziemlich egal ist, weil es ja alles so, sind halt meistens nur so Fälle, die halt am Ende gelöst sind. Und da gibt es ja sehr wenig übertragende Handlung auf die nächste Folge. Außer jetzt dieser Moriarty-Fall zum Beispiel. Naja, aber ich frage deswegen, weil es gab jetzt schon so einige Leute, die gesagt haben, so, ja, die ist neu, die Staffel, die war irgendwie komisch, bla. Was ja auch stimmt, also die, jetzt gibt es ja die zweite Folge, diese Hochzeitsfolge, die war ja schon irgendwie.
Ja, die haben die Figur halt noch ein bisschen erweitert, so quasi. fand ich.
Ja, aber rundum fand ich was.
Also ich fand, die haben die Figur Sherlock erweitert um noch so emotionale Aspekte und so.
Ja, was ich allerdings...
Sie vielleicht etwas undurchdringlicher gemacht, weniger undurchdringlich gemacht.
Ich hatte mir das Gefühl, dass die Geschichte, die da erzählt wurde, die war leichter zu durchschauen als die letzten.
Das mag sein.
Und das kann auch nur daran liegen, dass ich in Narratologie besser geworden bin. Aber es gab so Momente, wo ich schon vorher wusste, so, ah ja, okay, jetzt weiß ich, wo die Geschichte hingeht und ich weiß auch so, ich weiß, wer der Mörder ist. So.
Mhm.
Das weiß ich nicht einfach, ob einfach nur die Erzählstruktur schlechter geworden ist oder ob die einfach offensichtlicher geworden ist oder ob ich einfach besser aufgepasst habe als sonst. Aber
wann wusstest du, wer der Mörder ist?
Ja, soll ich jetzt die Story erzählen und die?
Ach so, ja, nee, geht ja nicht.
Also ich kann.
Nee, besser nicht.
Wobei, es ist der letzte Punkt. Ich kann das jetzt erzählen und ich kann, danach kommt ja nichts mehr.
Ach so.
Also wer jetzt nicht gespoilert werden will, noch Sherlock gucken will, der kann jetzt abschalten, danach kommt nichts mehr. Außer die Abmoderation. So, Spoilerhorn, tut. Ja genau, das war die zweite Folge, diese Hochzeitsfolge. Da wird ganz am Anfang wird gezeigt, wie dieser General, der Freund von Watson, sich diesen Gürtel da anzieht.
Mhm.
Und es wird auch gezeigt, wie dieser Beef Eater sich quasi den gleichen Gürtel anzieht, der auch umgebracht wird. Von daher wusste ich, oder habe ich erahnt, dass zum einen ging es ja darum, wer stirbt auf dieser Hochzeit, und ich hatte irgendwie im Gefühl, dass es dieser General sein wird, weil er diesen gleichen Gürtel anhat, wie der Typ, der gestorben ist. Und man hat auch schon während dieser Beef-Eater-Geschichte mehrfach den Fotografen gesehen, der dann auf der Hochzeit auch rumturnt. Der dann letztendlich den General umbringen will. Oder, ja.
Das habe ich ehrlich gesagt nicht bemerkt.
Ich habe mich halt ganz am Anfang gefragt, warum wird er jetzt so detailliert gezeigt, dass er diesen Gürtel anzieht und wie er den anzieht, weil das war kein normaler Gürtel in dem Sinne, sondern das war so eine Drehschnalle, die so ineinander sich gekeilt hat.
Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst.
Also das war halt so...
Da war ich nicht aufmerksam genug, aber es ist häufig bei Krimis so, dass wenn du aufmerksam bist, dann merkst du eigentlich ziemlich viel früh.
Ja, das ist halt die Frage, war ich einfach aufmerksamer als sonst oder war das einfach... schlechter in Anführungszeichen erzählt, wobei es eigentlich gut erzählt war, weil, naja. Ja, aber rundum kann man sagen, fand ich wieder sehr gut. Hat mich unterhalten, nur viel zu kurz, 3 Staffeln, das geht ja mal gar nicht, 3 Folgen pro Staffel, das ist ja furchtbar.
Es ruckt so rum, ja.
Es waren 2-3 Wochen.
Sonst. Ich fand es am Ende auch sehr spannend, die 3. Folge.
Ja, ja.
Also, ich weiß nicht. Fandst du nicht?
Doch, doch, das ist auf jeden Fall.
Also so mit so manchem Clou am Ende hätte ich nicht gerechnet. Also,
wobei ich ja sagen muss.
Oder dann, wo Sherlock da in dieses Archiv will, gell? Und dann so, ja, mein Palace. Ich so, what the fuck?
Ja, ja.
Also, habe ich nicht mit gerechnet.
Ja, ja.
Höchstens ab dem Zeitpunkt, wo er so gelächelt hat und so, ja, ja, ich zeig's euch, komm mal mit.
Ja, ja. Ja, was ich ja irgendwie ein bisschen lustig fand, dass er am Ende der dritten oder in der 3. Folge quasi schon wieder als tot gilt. Oder es ist ja, wird er angeschossen. Ich dachte so, ey, nee, der stirbt jetzt nicht nochmal, nur damit sie noch in der 4. Staffel ihn wiederbeleben können, quasi. Beziehungsweise er geht schon wieder ins Exil, um dann in der 4. Staffel wiederzukommen. Das wäre genau das gleiche gewesen.
Mhm.
Ja. Ist ja dann aber nicht so gekommen, weil Dinge passiert sind.
Ding.
Ja.
Ding.
Ich glaube, damit sind wir durch.
Ist nichts mehr zu sagen zu Sherlock?
Nö, ich wollte nur erwähnen, dass das wieder läuft und dass ich das großartig finde und Ah ja, Staffel 4 und 5 sind schon in Planung. Und confirmed.
Ja, ich weiß. Was man vielleicht nochmal anmerken sollte, ist, dass Stephen Moffat dahinter steht und Stephen Moffat wiederum auch für die jüngsten Doctor Who-Verbrechen zuständig ist.
Oh ja.
Also da schreibt der gleiche Kerl die Drehbücher.
Da sitzt der gleiche Produzent. Ich glaube, die Drehbücher werden immer von anderen Leuten geschrieben. Also bei Doctor Who werden ja nicht alle Drehbücher von Stephen Moffat geschrieben.
Ja, das stimmt. Aber bei Sherlock. Verdammt nochmal, Sherlock suche ich. Sherlock, warte. Hier. Drehbuch, Stephen Moffat. Ja, okay. Stephen Moffat. Ja, ist halt immer so dabei.
Ja. Hat halt immer seine Hände mit dem Spiel.
Der Kerl.
Ist schon irgendwie eine komische Gestalt, der Typ.
Ja. Doctor Who und Sherlock macht er. Fernsehserie Showrunner. Der ist auch Autor und Showrunner bei Sherlock.
Ja, ich glaube, bei Doctor Who lässt sich sagen, dass er da halt so die Key-Folgen, die halt so zur übergeordneten Handlung beitragen, sind meistens von ihm. Oder die meisten, sagen wir es mal so.
Tja. Showrunner halt, gell?
Ja.
So ist es.
Ja, da wären wir dann durch für heute.
Ja, das war T-Zeit Folge Nummer 99. Es folgt das größte 100-jährige Spezial. Oder auch nicht. Mal schauen. Dann mit Live-Publikum und Fanfaren.
Wir sind offen für Vorschläge. Sonst wird das einfach nur eine stinknormale Folge wie sonst auch.
Ja. Müssen wir uns aber mit überlegen. Dem Gläschen Sekt.
Hoi, hoi, hoi. Ich bin im Auto da. Bisschen Schuss in Tee.
Nein, mal schauen. Oder Aeropress-Kaffee oder was?
Hoi, hoi, hoi.
Aeropress-Kaffee für Teezeit, 100. Jubiläum.
Bisschen absurd, aber okay.
Ich meine, wir haben ewig keinen Tee mehr vorgestellt. Weißt du das? Warum heißen wir eigentlich Teezeit? Das frage ich mich auch schon länger. Wir sollten einfach mit 100, Folge 100 den Deckel zumachen und einen neuen Podcast machen.
Nicht schlecht.
Neuer Name, neue Webseite. Und
man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das war's.
Ich weiß nicht, wir haben ja sicher jetzt schon viele Hörer vergrault, die vielleicht so vor 70 Folgen oder so mal zugehört haben. Was ist das für ein Mist? Und heute vielleicht uns sehr interessiert folgen würden, aber sich nie wieder das anhören, weil sie damals so diesen Schrott gehört haben.
Du meinst, sollte man jetzt komplett neu aufsetzen?
Aber dafür haben wir natürlich auch jetzt eine etablierte Marke am
Markt. Also Brand. Oh Gott, ich höre immer Marco Arment in meinem Kopf. Brand sagen.
Ja, ich meine, T-Zeit ist a brand.
Weißt du, was die Domain heutzutage wert ist? T-Zeit.org, ey. Tausende von Euro könnten wir daran verdienen.
Ich frage mich auch, warum Facebook noch nicht angerufen hat.
Ja gut, ernsthaftes Angebot. Wer die Domain kaufen will, wir sind da offen, ne?
Will jemand?
Okay.
Solange wir noch T-Zeit heißen und wahrscheinlich auch darüber hinaus, findet ihr uns aber auf tzeit.org. Und als weitere zu dieser Folge auch ein paar Links zu diversen Wikipedia-Artikeln.
Falls ihr nicht Wikipedia benutzen könnt.
Oder zu Blackphone oder was auch immer oder Ready Player One.
Gibt's auf tzeit.org.
Gibt's auf tzeit.org. Des Weiteren kann man uns auf tzeit.org Geld zuschieben über Flatter oder über PayPal oder man kann uns auch diskrete Briefe schreiben, da stehen Adressen auf der Webseite. Und falls man das nicht so hat mit Web, wir sind auch im Social Media Bereich aktiv und zwar ganz schwerlich, haben uns da voll reingehängt. Der LinkedIn-Account ist in der Mache.
Ah ja, kümmerst du dich drum, ne?
Ja, ja, definitiv. Also da fahren wir demnächst vierspurig auf.
Wir müssen noch einen Instagram-Account machen.
Sowieso. Wir haben noch gar kein Corporate Instagram, ja. Nein, wir sind auf Facebook unter TZ Podcast, des Weiteren auf Twitter unter TZ Podcast und auch auf AppNet unter TZ Podcast zu finden. Dort werden auch immer neue Folgen angekündigt und
wenn ich es nicht vergesse.
Meistens neue Folgen angekündigt.
Und wir haben natürlich einen App.net Broadcast Channel, wo ihr Push-Notifications bekommt, wenn der Stream online ist.
Ich glaube, so sehr will uns niemand hören.
Das ist egal. Es gibt alles. Ja, des Weiteren pflegen wir persönliche Social Media Accounts. Der Johannes heißt Herbstrevolver auf all diesen furchtbaren Netzwerken, außer auf Facebook. Und ich bin der Herr Netzwerk.
Mein Blog heißt herbstrevolver.de und das Herrn Gudes Blog habe ich vergessen.
jandavid.me.
Ah ja, genau.
Und damit verabschieden wir uns von euch und wünschen noch eine geruhsame Resttageszeit.
Genau.
Tschüss.